Willkommen zu Folge 304 der Apfel-Nerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie jede Woche.
Wunderschön. Guten Tag,
hallo,
guten Abend
zusammen.
Hallöchen. Da sind wir wieder.
Und es gibt auch ein paar gute News, also lass uns starten.
Ja, genau. Also erstmal könnten wir gerade noch erwähnen, dass ja die Auslieferungen losgegangen sind. Ne? Letzte Woche, Mittwoch, ging es ja los mit den ganzen neuen Produkten. Ja? Wir wünschen viel Spaß allen Leuten, die was bestellt hatten. Ich nehme an, sie werden es schon ausgepackt haben. Und ja, wir waren ja jetzt irgendwie nicht darunter. Ne? Wir bestellen ja auch nicht immer was. Und in dem Sinne sind wir jetzt gespannt darauf, was da in der nächsten Zeit drüber berichtet werden wird. Aber diese Woche gab es natürlich etwas anderes Spannendes, was uns gleich sehr beschäftigt hat. Und zwar gerade eben, kurz bevor wir hier angefangen haben, ist es erst rausgefallen. Und zwar die WWDC ist angekündigt worden. WWDC 2026. Ja. Jubel, jubel, jubel.
Sehr schön, endlich.
Sehr gut. Ja, findet statt von 8. bis 12. Juni. Also im Prinzip, wie wir erwartet hatten. Ne? Also so, ja, die Frage ist dann immer nur, ob erste oder zweite Juniwoche typischerweise. Es ist wieder zweite geworden, genau. Ist, glaube ich, der üblichere Termin. Ja, und ansonsten kann man im Prinzip sagen, same old, ne? Also sie haben zu meinem Leidwesen am Konzept nichts geändert, aber ja, wie die Jungs eben im Vorgespräch schon gesagt haben, wer rechnet denn noch damit? Ja, sie haben das ja alles aufgegeben und abgesagt mit den Vorortgeschichten. Ja, irgendwie haben sie da keinen Bock drauf, klar. Ansonsten hätten sie es wahrscheinlich schon wieder angefangen. Ne? Ich persönlich würde es mir immer noch wieder wünschen, wieder so ein richtiges Event zu haben und auch die Engineers live reden zu hören in den Talks. Ich mag das einfach lieber. Aber ja, mich fragt ja keiner. So.
Und ja, gut, ich glaube, lieber ist das viel, ne? Ehrlicherweise. Und ich. Ja, ich finde dieses Vorort auch produktiver. Ich war ja auch zweimal bei der kurzen Version der WWDC und es war trotzdem sehr, sehr gut. Ich fand den Austausch, weil da sind ja auch vor Ort die einzelnen Teams von Apple, also das Swift UI, UI-Kit-Team, Xcode Cloud, etc., ne? Also genug Teams da, grundsätzlich von Apple, mit denen du dich direkt unterhalten kannst. Und das ist schon, finde ich, noch mal eine andere Nummer. Also ich habe auch einen direkten Vergleich halt zu den Online-Sessions. Auch die sind nicht schlecht, ist aber noch mal was anderes, finde ich, diese Online-Sessions. Mhm. Menschen sind soziale Wesen. Das ist einfach ein bisschen was anderes, als wenn du vor Ort bist, vielleicht mal ins Quatschen kommst und dich mal ein bisschen austauschst. Das ist halt einfach so. Und ja. Ich fand die Online-Sessions zwar ganz nett. Ich hatte da schon von sehr kompetenten Leuten bis hin zu Leuten, wo ich mir denke, seid auch erst seit gestern da, alles dabei. Aber es war deutlich unpersönlicher, ne? Im Vergleich zu vor Ort. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und ich stelle mir da eine WWDC voll vor Ort einfach ganz, ganz anders vor. Und,
ja, genau.
Und deswegen finde ich das halt schade. Also das könnte man ja trotzdem gut organisieren. Apple ist jetzt nun wirklich auch kein Unternehmen, was da auf die Knete achten muss. Deswegen finde ich es so doppelt schade. Und aber gut, ich glaube auch, wir können uns letztendlich davon verabschieden. Ich glaube nicht, dass das nochmal wiederkommt. Ist der organisationstechnische, fachliche Aufwand. Also sie haben ja so vieles gestrichen, bis hin zu den coolen Fake-Namen der Sessions, die es irgendwie nicht mehr gibt, die ich auch mal sehr, sehr cool fand, auch verschiedene Sprachen. Immer, ne? Also gab es ja dann Fake-Titel auf Brasilianisch, Spanisch, Deutsch und. Und das gibt es auch irgendwie alles nicht mehr. Mittlerweile bange ich sogar um die Developer-App, weil sie sehr viel auf YouTube machen. Da habe ich so ein bisschen Angst, sie streichen die auch noch.
Haben sie dieses Mal auch wieder in die Einladung geschrieben, ne? Also in der Developer-App, auf der Webseite und auf YouTube.
Ja, also da habe ich auch so ein bisschen Sorge. Irgendwie, muss man mal sehen, was Apple da so macht, ne? Ich finde, grundsätzlich, ich verstehe die Idee, grundsätzlich ist das auch nett mit der Idee, so, ja, da kann jeder daran teilnehmen, aber letztendlich ist es ja schon so, dass wenn ich jetzt aus Deutschland einen 1-zu-1-Call mit, weiß ich nicht, dem Swift-Data-Team haben will, dann muss ich ja trotzdem um 2 Uhr nachts wach sein, je nachdem, oder um 23 Uhr, auf jeden Fall völlig außerhalb meiner Arbeitszeit. Das kannst du jetzt noch mit einem vernünftigen Arbeitgeber natürlich irgendwie verarkstückeln, sagen, komme ich morgen eine Stunde oder zwei später, ne, alles gut. Aber trotzdem, es ist ja nicht so, dass das völlig unproblematisch durch das Online ist. Ne? Das Video gucken schon, das ist mir schon klar, aber das haben sie ja schon lange auch hinterher online gestellt. Also das Problem war ja auch vorher gelöst. Trotzdem waren die, finde ich, Präsentationen, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, eigentlich jedes Mal diskutiert seitdem, einfach menschlicher, ne?
Finde ich. Also ich finde das immer noch viel extrem zu schnell, was die da heute in den Videos machen. Ich habe echt so ein bisschen die Lust verloren, diese Videos zu gucken. Damals habe ich die einfach immer wie Podcasts nebenbei laufen lassen und heute habe ich keinen Bock mehr drauf. Also wenn du bei den aktuellen Videos mal 10 Sekunden abgelenkt bist, da hast du schon 3 Sachen verpasst. Ne? Also das ist schon extrem mit Jump Cuts und Verkürzen und ganz schnell reden und alles 30 Mal runterrattern, damit du es überhaupt mit der Geschwindigkeit hinbekommst. Und ich soll dann gedanklich folgen? Ne? Ich bin das Problem. Ne? Nicht derjenige, der das so schnell macht, aber ich bin das Problem. Ich kann dem nicht folgen so schnell und ich muss dann dauernd zurückspulen. Das macht überhaupt keinen Bock. Also zumindest mir nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich bin da einfach zu langsam für.
Ja, ich finde es auch, dass es sehr schnell ist. Es ist schon ein starker Input, muss man tatsächlich sagen, der da auf einen einprasselt. Und es ist toll vorbereitet und darum geht es alles nicht.
Ja.
Aber es ist irgendwie nicht so
super hochwertig gemacht. Darum geht es nicht.
Es, ne? Ist irgendwie nicht menschlich, irgendwie so richtig.
Also ja, ich finde
den Vergleich dazu nicht so gut immer noch, weil mir die menschliche Komponente komplett fehlt. Also es fühlt sich sehr kalt an, ich ratter das runter, hier sind die Infos. Manche machen das besser, ja, okay, da stimme ich zu. Es gibt auch welche, die das gut machen. Aber ich fand, dass zur damaligen Zeit auch die Leute, die sich auch sichtlich unwohl gefühlt haben auf der Bühne, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, darum geht es ja überhaupt nicht. Aber es trotzdem einfach menschlicher gestaltet war. Aber es ist jetzt halt nun mal so, wir werden das nicht zurückbekommen. Apple macht das jetzt so, es ist für sie deutlich angenehmer und einfacher anscheinend. Und deswegen werden sie das so beibehalten, immer wieder mit verschiedenen Formaten. Also sie haben ja da dann immer welche so Live-Sessions und Labs und bla. Und bin mal gespannt. Also ich bin mal gespannt dieses Jahr, ob tatsächlich dieses Thema wir räumen mal aufkommt und so.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Oder ob sie das nur 3 Wochen gemacht haben und dann den Rest haben sie wieder Features gebaut. Ja, mal schauen, was da kommt. Genau, das Gerücht gab es ja und es wurde nicht widerlegt bisher. Ne? Also der aktuelle Stand laut Gurman ist immer noch aufräumen. Naja, sind wir mal gespannt. Es wird ja jetzt in Kürze dann was kommen. Das ist ja das Schöne daran, dass es jetzt angekündigt ist. Ja gut, ein bisschen haben wir noch hin bis dahin, ne? 2 Monate, aber Pi mal Daumen. Aber naja, gut, die kriegen wir schon noch rum. Ja, sehr gut. Ja, nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr gespannt darauf, was dann da so kommen wird. Ne? Also natürlich erwarten wir irgendwie News zur neuen Siri. Ist wie ein Flitzebogen gespannt, bin ich da schon, was sie da sagen werden und ob sie wieder ein halbes Jahr schieben oder ob sie es dann jetzt wirklich dann mit der ersten Beta irgendwie schon raushauen dann oder was. Und so aktuell habe ich ja noch so in meinem Kopf noch eine 50-50 Chance, dass es entweder ankündigen und alles ist gut und hatten eigentlich nur kleine Problemchen, die sie noch lösen mussten, oder sie schieben nochmal und sagen jetzt, ja, irgendwann, ne, 31.12. Ne, weil sie ja gesagt haben, dieses Jahr. Ja, ich glaube noch nicht so ganz dran. Ja, aber ansonsten iOS 27 wird natürlich spannend. Die spannende Frage für mich ist, wie es bei Liquid Glass weitergehen wird, ne? Wie sie die offensichtlichen Probleme angehen werden, die es ja nun mal hat, wie das jetzt unter neuer Führung weitergeht. Mir ist schon klar, dass Apple da jetzt nicht komplett eine 180-Grad-Abkehr macht und jetzt dann mit iOS 27 dann einfach wieder das alte UI einführt. Ne? Das wäre ja klar ein Rückschritt, was natürlich auch laut kritisiert worden ist, also zumindest gefühlt von vielen Leuten. Und deswegen werden sie das so oder so nicht machen. Sie werden da jetzt iterativ dran arbeiten an dem Liquid Glass. So, und in dem Sinne kann das jetzt dann mal schon spannend werden, ob sie in den 27er-Systemen da jetzt schon ein paar Sachen angehen. Vielleicht ist es aber auch noch zu früh. Ne? Der Personalwechsel, der ist ja jetzt gerade mal ein paar Monate her. In 3 Monaten hat man sich ja gerade mal orientiert und die ganzen Mitarbeiter kennengelernt, geschweige denn irgendwie was abgeschlossen oder vollständig ein Redesign von Liquid Glass gemacht, was man dann auch noch verkaufen kann nach außen. Das muss ja dann eben auch genau verkaufbar sein, ne? Also dass Apple den Kopf wahren kann und sie trotzdem Anpassungen machen. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten noch das ein oder andere, wo sie uns hoffentlich mit überraschen werden, so wie es auch in der Vergangenheit immer wieder mal gewesen ist. Ne?
Ja, von den Videos her, also die haben über 100 Video-Sessions angekündigt, also sieht so aus wie letztes Jahr.
Ja.
Gefühlt hat man die letzten 3 Jahre noch nicht wirklich alles gesehen. Also
ja, das ist genau das Problem.
Viel zu viel Input. Mhm. Aber ja, die alten Videos waren schon sehr schön, die habe ich auch sehr, sehr oft geschaut und die neuen sind sehr kompakt und viele Informationen, aber trotzdem interessant. Warten wir mal drauf ab.
Ja, es hat eben leider dann nur Arbeit, das zu schauen, während man das eine wie ein Podcast nebenbei, wie ein Tech-Podcast nebenbei gucken konnte.
Du kannst wirklich nur Themen, wenn du bestimmte Sachen wissen möchtest, dann kannst du nur in die Videos reingehen.
Ja, genau. So, und dann musst du schon wirklich dann so mit Stift und Pause-Tastenfinger bewaffnet dann da schon stehen und immer Pause drücken, sobald irgendwas ist, sonst hast du es schon vergessen.
Ja, doppelte Geschwindigkeit ist vorbei.
Nee, das sowieso nicht. Aber das ist halt eben auch genau das. Ich brauche so eine langwierige, langsame Diskussion, so wie das damals auf der Bühne gewesen ist. Ne, das ist genau das gewesen, was mein Gehirn haben möchte. Ne, dann habe ich das auch gleich abgespeichert und brauche das nicht nacharbeiten oder so. Ja, naja, gut. In diesem Sinne. Oh, Mann. Ich erwarte jetzt nichts dieses Mal, aber ja, hoffen, dass sie vielleicht da noch Optimierungen vornehmen. Na schön. Ja, in diesem Sinne sind wir also da sehr gespannt. Special Event gibt es natürlich auch, wurde ebenfalls angekündigt für den Montag, den 8. Ne? Den ersten Event-Tag, so wie sie es eigentlich ja gerne gemacht haben in der letzten Zeit. Und ja, da werden wir dann wahrscheinlich die 27er Betriebssysteme kennenlernen. Ja gut, die Annahme ist ziemlich einfach. Ja. Na schön. Ja, in diesem Sinne freuen wir uns und machen dann mal weiter mit den Nachrichten. Und ja, dann, wir hatten letzte Woche schon über 50 Jahre Apple gesprochen und dass es da hier Events von Apple geben soll. Und sie hatten da nur rumorakelt in der Presseerklärung. Mittlerweile scheint so ein bisschen durchgesickert zu sein, was sie da machen, auch wenn sie keine Liste veröffentlicht haben. Aber es gibt wohl scheinbar Music Acts, die auftreten. Das Ganze startete mit Alicia Keys, die im Grand Central Terminal im Apple Store da aufgetreten ist, irgendwie in so einer Pop-Up-Veranstaltung, die er einfach losgelegt hat. Tim Cook war da, hat Selfies gemacht. Ja, und ist dann übrigens auch weitergereist, irgendwie auch gefühlt, ich weiß nicht, ob er wirklich bei allen gewesen ist, aber gefühlt bei allen anderen Events, die jetzt gleich noch kommen. Und hat dann da auch immer irgendwie Mini-Interviews gemacht und so und scheint also da irgendwie jetzt irgendwie auf Promotour zu sein und ja, irgendwie lustig. So, und also das fing an mit Alicia Keys in New York und dann ging es weiter irgendwie hier mit K-Pop-Band. Ach nee, die Band heißt Cortis, das ist eine eine K-Pop-Band. In Südkorea ist die irgendwie aufgetreten im Apple Store. Das sind alles so Apple Store-Veranstaltungen. Dann irgendwie Chris Lee im Zhengdu Taiko Lee Store in China. Dann irgendwie vier Veranstaltungen, die jetzt irgendwie im Apple Store Champs-Élysées, ist glaube ich richtig gesprochen, ne? In Frankreich geplant sind, die aber noch nicht stattgefunden haben, die jetzt von uns aus heute hier in zwei Tagen, 25. 26. stattfinden. Und ja, gut, wie gesagt, Tim Cook scheint immer mit dabei zu sein. Vielleicht hat er sich das gewünscht, so zum Abschied noch so eine musikalische Welttournee zu machen oder sowas. Ja, aber wo ich das gerade scherze, natürlich wurde er gefragt, wie es denn steht mit seinem Ausscheiden. Ja, hat irgendwie hier, das war allerdings kein Blogger, das ist irgendwie hier bei ABC in Amerika gewesen. Michael Strahan, Good Morning America, hatte ihn im Interview und da hat er tatsächlich irgendwie gesagt, er hätte gehört, Tim Cook wolle bis zum Ende des Jahres aufhören. Da hat Tim Cook gesagt, das ist ein Gerücht. Ich höre nicht auf. Ja gut, und dann hat er natürlich wieder sein klassisches gesagt. I can't imagine my life without Apple. Ja gut, also der sieht nicht so aus, als würde er schnell loslassen wollen. Zumindest offiziell gerade noch nicht. Ja. Aber ja gut, er wird natürlich jetzt auch nicht sagen, ja, ich werde jetzt irgendwie dann und dann aufhören, weil sie dann alle irgendwie Panik, Tim Cook hört auf, dann gleich als nächste Reaktion machen. Und das ist ja das Problem dabei. Also eigentlich kann er das gar nicht kommunizieren, weil er weiß, es wird immer irgendwie, ja.
Gut, eine Reaktion darauf wird es geben, Reaktion, das ist ja auch normal, glaube ich. Aber sowas kann man ja smooth machen, ne? Also wenn den anderen gut einarbeitest und so langsam aber sicher ins Rampenlicht stellst und dann merken alle, jo, okay, da nimmt immer mehr operative Aufgaben und dann machst du ja irgendwann einen Cut. Das ist ja nicht das erste Unternehmen, was einen CEO wechselt, ne? Also ja, das ist auch nicht der erste CEO-Wechsel für Apple, also das kriegen sie schon gebacken.
Aber ich kennst das ja bei Apple, bei der großen neuen Apple ist das ja jetzt dann so, dass erstmal der Börsenkurs einbrechen wird.
Ja,
und dann für eine Stunde. Alle Panikverkäufe. Ja klar, aber das wird jetzt erstmal, also einen Tag wird das Action geben.
Das sind Gewinnmitnahmen, das sind keine Panikverkäufe.
Ja, ja, klar, genau. Richtig. Ja gut, ja, einfach hier automatische Verkäufe gesetzt, klar. Aber ja, wie gesagt, aber interessiert mich ja auch nicht wirklich, weil ich weiß, es wird wieder hochkommen, weil, ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum das schlecht sein sollte, dass John Termes übernimmt, wenn er es übernimmt. Aber wir spekulieren ja weiterhin, dass er es tut. Ja, ich bin weiterhin guter Dinge. Gerade auch nachdem ich hier das MacBook und so gesehen habe und weiß, ne, die können es ja, bin ich noch besserer Dinge, dass John Turner aus der Hardware-Ecke kommend. Vielleicht doch, also was heißt vielleicht, ne, wahrscheinlich ein guter Vorgesetzter werden würde. Ne, ich mache das mal hypothetisch, weil wir wissen es natürlich nicht. Kann auch nach hinten losgehen, das weiß man immer erst nachher. Aber ja, also scheint ja ein kompetenter Kerl zu sein, sagen wir mal so. Ne? Naja, ich würde mir wünschen, dass das wird. Sehr gut.
Ja, Zeichen stehen gut. Vielleicht noch ein Punkt zu den Special Events. Ich hatte gesehen beim CAM, da ist dieses Computer History Museum, da gab es am 11.03. schon eine große Veranstaltung, die Apple da vorgeführt hat. Da waren so John Scully und so die ganzen alten CEOs.
Echt?
Also die haben da wirklich einige bekannte Persönlichkeiten auffahren lassen. Man kann sich das ganze Interview, das war so eine Runde, die sie auf der Bühne aufgebaut haben, kann man sich auf der Seite anschauen. Ich poste meinen Link dann in die Shownotes. Also es war ganz gut und vor allen Dingen in dem CRM bin ich auch gewesen, das ist ja in Cupertino und also lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der in Cupertino ist, fahrt da mal hin. Ist ein tolles Museum, du siehst wirklich vom Großrechner bis zu den ersten Handys siehst du alles, was du so in den Jahren kennengelernt hast, so deine, so die alten Amigas oder C64, die stehen da rum. Also es war wirklich großartig, was ich da alles gesehen habe. Die erste Apple und ja, und jetzt haben sie bis September haben sie auch eine Spezialausstellung von Apple mit Geräten, die nie veröffentlicht worden sind. Also ganz spannende Sache. Wer da in der Nähe ist bis September, sollte auf jeden Fall mal ins CRM gehen. Ganz tolle Sache. Kann ich nur empfehlen. Und viel Geld mitnehmen, weil der Merchandise-Shop, da sind so coole Sachen, kann man sich gar nicht ausdenken. Also ich hätte da wirklich arm werden können in dem Shop.
Ach ja. Ja, die sollen auch allgemeine super, also ich hab, bin ja noch gar nicht an der Westküste von den USA gewesen, aber ja, ne? Also wenn ich da hingefahren wäre, wäre ich garantiert beim Computer History Museum aufgeschlagen, weil das soll ja schon eine wahnsinnig gute Sammlung haben. Also ja. Die haben ja wirklich alle Sachen von lokal dann da von den Erfindern abgekriegt, wenn die irgendwie in Ruhestand gegangen sind oder irgendwas gespendet haben oder so. Das ist alles in diesen Fundus vom CHM eingeflossen und die haben unglaublich viele Originale und Material. Und ja, in dem Sinne, ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber es muss gut sein.
Ja, also wer in Cupertino ist, der muss dahin. Also das war so der erste Anlaufpunkt und danach bin ich zum Apple Park gefahren mit meiner Familie. Ja, also wir haben den ganzen Tag nur in Cupertino verbracht. War cool und da muss man hin. Also.
Sehr schön, ja. Wunderbar. Na gut. So, dann machen wir weiter und haben noch hier eine Meldung, die von Tim Cook kommt, höchstpersönlich. Er hatte wahrscheinlich Langeweile so zwischen den Gigs und hat dann auf X getwittert. Und zwar hat er verkündet, dass die Erstverkaufswoche von den neuen Produkten, ne, letzte Woche, die wir ja eben schon angesprochen hatten, die neue Rekordwoche für Mac-Verkäufe mit Mac-Neukunden gewesen ist. So, natürlich kriegen wir da wie oft keine Details zu, was jetzt genau gewesen ist, aber ne, wir brauchen nicht lange unken. Das wird natürlich zu einem sehr großen Teil dem MacBook Neo zu verdanken sein. Und an der Stelle kann man dann schon mal sagen, ne, Hausaufgaben gemacht, Hut ab, wenn ich jetzt einen Hut auf hätte. Das ist genau das, was man als so eine Firma machen sollte. Ne? Kompromisslos, günstig, tolle Qualität bauen, die wirklich Neukunden so motiviert, das zu kaufen, dass sie gleich in so einem großen Umfang Neuverkäufe innerhalb der ersten Woche machen, ne? Dass es schon ein Rekord ist. Und Apple hat viele neue Sachen verkauft in der Historie. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also das muss schon wahnsinnig gut sein. Ne? Und ja, also kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Ne?
Ja, ich freue mich auch so sehr, dass das ein Erfolg ist. Also wirklich absolut verdient und ja, fast nichts anderes mehr vorschlagen, was jemand kaufen soll.
Ja, genau. Ja, das ist schon einfach toll. Ja, einfach der richtige Kompromiss zum richtigen Preis.
Es wundert mich aber auch persönlich ehrlicherweise nicht, dass das ein Erfolg ist.
Ja, genau, wundert mich auch nicht. Aber es war einfach Zeit, dass Apple sowas nochmal macht. Wir wissen ja, dass sie das können, aber sie haben es ja lange nicht mehr gepusht. Ne? Wir sind ja diejenigen, die das am lautesten kritisieren, dass sie überall so teuer sind. Und es ist und bleibt weiterhin ein krudes Konzept, halt eben, ne, das günstigste iPhone günstiger, teurer zu machen als das MacBook Neo dann jetzt. Aber das hatten wir ja alles schon.
Ne? Aber es gibt wieder Hoffnung.
Genau.
Dass wir vielleicht noch ein tolles iPhone sehen.
Richtig. Und das ist auch genau der Punkt. Ne? Also irgendwo sind ja da die Strömungen bei Apple, die sich jetzt aktuell begegnet sind scheinbar. Ne? Diese einen Leute, die sagen, Preise hochtreiben und die anderen Leute, die sagen, wir müssen was Günstiges machen. Ansonsten haben wir da in diesen Bereichen überhaupt keine Chance mehr. Und ja, ich würde mir wünschen, dass die iPhone-Leute das ja auch mitnehmen, dass es Sinn macht, da wieder ein günstiges Gerät zu verkaufen, was wirklich günstig ist und nicht nur drei Sachen weniger hat wie das iPhone 17. Das ja, ist halt eben auch keine ordentliche Differenzierung. Aber das haben wir ja auch schon zu Tode durchs Dorf geritten mittlerweile. Ja, gut. Aber wie gesagt, wir würden uns sehr wünschen, dass das bei Apple Schule macht. ne, dass er den, das Neo da als beispielhafte, sehr erfolgreiche Produkteinführung nochmal so richtig schön rundreichen und in diesem Sinne dann ja, vielleicht bei den anderen auch ein bisschen was in die Richtung gehen.
Ja, mittlerweile sind ja die Lieferzeiten auch auf einen Monat gestiegen. Ne?
Ja, wundert mich dann auch nicht. Ne? Jetzt haben sie ihre Lager abverkauft und ja, jetzt kommen sie mit dem Produzieren nicht hinterher. Sie werden das zwar schon geahnt haben, dass sie ne, da einige auf Lager gelegt haben, aber das ist natürlich trotzdem immer ein Risiko, da jetzt irgendwie halbes Dutzend Produktionsstraßen gleich zu starten, wenn man nicht weiß, wie erfolgreich das jetzt letzten Endes wird. Und ja, also wenn Apple da die Lieferzeiten hochgehen sieht, dann haben sie es tatsächlich so nicht eingeschätzt gehabt. Ne? Weil die sind ja echt die Meister der Lieferkette. Also wenn die das nicht richtig operationsmäßig eingeplant haben, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Tja. Aber so ist das halt eben. Man soll ja noch überrascht werden. Sehr schön. Ne? Kann man sich nicht beschweren.
Ja,
ja, und wo wir schon beim Neo sind, können wir auch gleich noch das nächste Thema ansprechen. Und zwar hier Jerry Rick Everything, der gute Alte, der ja immer alles zerkratzt und auseinandernimmt sofort im ersten Moment. Und ja, er hat sich natürlich das Neo vorgenommen und das ist es im Prinzip gar nichts Neues gewesen. Er hat halt eben das gemacht, was er immer gemacht hat. Könnt ihr euch anschauen, ne? Ich packe mal einen Link in die Shownotes, ist ja manchmal ganz lustig reinzugucken und dann halt eben auch zu sehen, wie er es malträtiert. Dann weiß man halt eben auch, was es aushält. Ja? Aber eine Sache hat er gesagt in dem Video, das scheint ihm wohl irgendwie Apple gesteckt zu haben, denn wir hatten ja gesagt, sie haben zwar kommuniziert, dass sie ein neues Fertigungsverfahren für die MacBook Neos verwenden, was deutlich günstiger ist wie das klassische Unibody, also wie dieses CNC-Fräsen, was sie für die Unibodies gemacht haben in der Vergangenheit. Sie haben aber meiner Kenntnis nach nicht offiziell gesagt, was sie machen. Und Jerry Rick Everything hatte ein Detail dazu scheinbar gesteckt bekommen oder irgendwoher, wo ich das nicht mitbekommen habe. Und zwar sollen die neuen Gehäuse gegossen sein. So, das heißt also, das ist gar nicht mehr CNC-gefräst. Das muss ein Gussgehäuse sein und deswegen ist das so günstig. Das macht vollkommen Sinn. Ja. Spannende Thematik. Danach, nachdem ich das erfahren habe, dass das gegossen ist, habe ich mir das nochmal angeschaut, so im Detail, wenn das bei iFixit und bei ihm dann zerlegt wird. Und ich muss dann an der Stelle sagen, das fällt einem tatsächlich auf. Also bei den normalen Unibody Enclosures, da ist es so, dass sie ja mit einem großen Block Aluminium anfangen und dann mit Fräsen in diesen Block reingehen und alles rausmachen, was eine Kavität sein soll, ne? Also wo nichts sein soll. Und das bedeutet ja dann, dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie eine Schraube ins Gehäuse reinschrauben wollen, dann gehen sie dann an der Stelle hin und lassen dann so einen Steg stehen, wo sie dann später mit einem Bohrer ein Loch reinbohren, um dann ein Gewinde reinmachen, damit sie dann später eine Schraube da reinschrauben können. Und das bedeutet also, dass ja dann die CNC-Fräse da so einen Steg stehen lassen muss. Das bedeutet ziemlich viel Arbeit, weil es da ja außenrum quasi dann alles schön wegmachen muss. Und das ist ja dann nicht nur einmal, sondern das ist ja auch dutzende Male, weil das ja ganz viele Schrauben sind. Und dementsprechend kann man da also sich schon den Aufwand ableiten, was diese CNC-Maschine für eine Laufzeit haben muss, wenn die diese Auslassungen für die ganzen Schrauben machen muss. Bei dem MacBook Neo sieht man, dass das ganz anders gemacht ist. Da gibt es nämlich diese Stege, wo dann die Windungen reingefräst werden. Die gibt es überhaupt nicht. Da haben sie das anders gemacht. Sie haben einfach scheinbar das Material so dick gelassen im Allgemeinen, was diesen Gehäuseboden angeht, dass sie einfach dort reinbohren und da die Schraubgewinde reinmachen konnten. Das heißt also, an den Stellen, wo bei dem MacBook Neo die Schrauben reingeschraubt werden, gibt es keine herausstehenden Elemente mehr. Das ist einfach flach und es sind Bohrungen drin. So, und das bedeutet also, dass sie bei dieser Lösung einfach nur hingehen, Sie gießen dann scheinbar dieses Aluminiumstück oder nehmen halt eben dieses gegossene oder gewalzte Stück und gehen dann an der Stelle hin und fräsen dann einfach nur die Bohrlöcher da rein. Und das war's. So. Und klar, dafür haben sie wahrscheinlich ein, zwei Kompromisse machen müssen, dass das Material an manchen Stellen ein bisschen dicker ist. Und lustigerweise erklärt das damit nämlich dann auch den Grund, warum der Deckel dicker geworden ist. Erinnert ihr euch, dass wir berichtet hatten, dass der Neo-Display-Deckel sich ein bisschen wertiger und dicker anfühlt? Ja, klar. Das gehört dann jetzt zu dem Designkonzept, dass sie das kostengünstig gemacht haben, dass sie das machen konnten. Wahrscheinlich, dass sie da diese Löcher reinbohren konnten. Und das erklärt dann auch, warum das jetzt ein bisschen dicker und ein bisschen substanzieller geworden ist. Aber faszinierend, muss ich sagen, an der Stelle. Ne? Also das ist ja von außen wirklich nicht zu sehen. Ne? Also wir haben es ja in der Hand gehabt. Und
das fühlt sich so wertig an, das merkst du ja gar nicht. Also,
genau. Ja, also
tolle Idee, tolle Umsetzung.
Ja, einfach. Genau. Und vor allen Dingen bin ich sehr gespannt darauf, ob sie das dann jetzt auch in das andere Produkt-Line-Up reinbringen. Ich wage ja nicht die Erwartung auszusprechen, dass alles günstiger werden könnte, aber natürlich, wenn sie jetzt ihre Produktionsprozesse so signifikant vom Kostenpunkt her reduzieren können und die Qualität von außen her die gleiche ist, dann ist das natürlich eine Sache, die sehr naheliegend ist. Also so ein kleines bisschen erwarte ich zumindest, dass das noch in so ein, zwei andere günstigere Geräte reinfließt, seien es jetzt die Mac Minis oder die MacBook Airs oder sowas. Bei den MacBook Pros erwarte ich es jetzt vielleicht nicht am ersten. Aber im Allgemeinen, vielleicht spricht auch nichts dagegen, auch die Großen damit herzustellen. Also,
ja, es macht ja auch irgendwo Sinn, weil wenn die obsolet werden, und wir wissen ja, das ist ja ungefähr 7, 8 Jahre Maximum, das wird so ein Gehäuse ohne Probleme überstehen.
Ja, klar.
Warum soll man dann wirklich noch mehr verschwenden an Material?
Genau, ja. Prinzipiell ist das halt eben eindeutig eine Sparmaßnahme. Und das tut halt eben allen gut. Ne? Also wie gesagt, ich hoffe ja, dass Apple das dann nicht einfach nur voll auf die Gewinnmarge umsetzt und sagt, ja, hier werden jetzt neu gefertigt, Punkt. Ne? Wäre ja schön, wenn sie wirklich hingehen würden und sagen würden, ja, die anderen MacBooks in den neuen Designs sind jetzt $200 günstiger, weil wir jetzt das andere Fertigungsverfahren machen und das viel günstiger ist. So, das wäre mal schön. Ne? Also gerade dann auch für uns gescholtene Preisschimpfer fände ich das toll. Auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht wirklich erwarte, muss ich sagen. Also ich würde mich sehr wundern, wenn sie es tun würden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das sich noch durch das Line-Up ziehen wird. Ne? Also sie haben natürlich ein paar günstige Geräte, wo genau das Problem gewesen ist. Ne? Wir erinnern uns an das iPad. Ne? Vorher super günstig, als sie das auf das Unibody-Gehäuse umgestellt haben, ist der Preis da halt eben ne, so hochgegangen. Klar, mittlerweile haben sie ihn jetzt wieder gesenkt, aber er ist immer noch nicht wieder auf dem Niveau angekommen, wie er vorher mal gewesen ist. Und auch da waren die iPads halt eben, weil sie so günstig waren, einfach so ein Novum, was auch einfach in der Familie jedem empfohlen werden konnte und was natürlich auch im Schulbereich viel verkauft worden ist und so. Also gerade weil das ja jetzt aus diesem Bedarf für den Schulbereich und so gekommen ist, ist meine Erwartung so ein bisschen da, dass sie da als nächstes hoffentlich eine Variante machen mit diesem Gussdesign dann letzten Endes oder mit dieser Gusstechnik.
Ja, ich meine, das Material haben sie ja auch beim iPhone jetzt auch schon umgestellt auf Aluminium. Vorher war es Titan, jetzt ist es Aluminium.
Ja, prinzipiell würde das natürlich auch darauf hindeuten, dass sie das da breit adaptieren könnten. Ja, ist dann auch die Frage. Ja, wie ich schon gesagt hatte, im Prinzip können sie das ja überall machen. Mhm. Sie können das quer durch das Portfolio machen. Und ja, die Frage ist nur, was sie dann letzten Endes draus machen. Ob sie da wirklich den Preis senken oder ob sie dann ein teures OLED-Display einbauen für denselben Preis oder sowas. Ja. Na gut.
Ja. Aber nochmal zu Jerry Rick Everything.
Ja.
Er hat ja trotzdem behutsam das Gerät auseinandergebaut, ne? Also hatte ich so den Eindruck.
Ja, also er hat es auch am Ende auch wieder zusammengebaut und es ging auch noch. Also
ja.
Er hat.
Ja, genau, das hat er einmal gestartet. Ja. Aber ich fand auch, er war sehr vorsichtig mit den ganzen einzelnen Teilen, die er dann auseinandergenommen hat.
Ja, da hast du recht. Also das ist in der Vergangenheit anders gewesen. Also er hat auch nicht das Display total zerstört. Normalerweise bei den Smartphones zerstört er ja als allererstes das Display und dann zerkratzt das halt eben komplett. Bei dem MacBook Neo hat das nur so an den Rändern und hinten auf der Rückseite zerkratzt und hat dann nachher sogar noch ein Decal drüber geklebt und das verkauft. Also beworben, dass er es verkauft als Sponsor. Und ja, in dem Sinne, vielleicht war das deswegen, aber ich weiß es nicht. Er war tatsächlich sehr vorsichtig dieses Mal. Na gut. Ja, einem Techniker wie mir tut das dann immer sehr weh, wenn ich ihn da sehe, wenn er da so mit dem Messer rangeht. Ja. Oder auch Technikbegeisterter wahrscheinlich, das reicht ja schon. Ja. Na gut, aber wenn er es macht, dann brauche ich es nicht machen.
Wir würden das eh nicht machen.
Ja, nein, so im Sinne von, dann weiß man, wie stabil es ist oder was. Ne? Ja. Manchmal ist es ja auch schon lohnenswert, dass er da mal wirklich die Härteskala auf dem Display testet. Ne? Denn er ist ja derjenige, der das halt einfach immer rabiat und radikal einfach testet, da mit seinem Härteskala-Messset, wo er dann so immer so Kratzer macht. Und das ist natürlich schon spannend, also dass jetzt die neuesten iPhones da ja so viel besser geworden sind. Das hat er ja dann zum Beispiel als erstes dann rausgefunden. Wenn Apple dann immer so sagt, 2,5 Mal besser, das ist ja dann auch immer so eine Sache, wo du so denkst, so ja, schon wieder. Ne? Und in dem Sinne bin ich auch manchmal ganz froh, dass das irgendjemand testet. Ja. Na, schön. So, dann haben wir noch das iPhone 17e im Teardown gehabt. iFixit hat sich das natürlich auch angeschaut und die haben eine interessante Sache, also ja, same old, ne? Ist im Prinzip ja einfach nur ein Prozessorbump gewesen, ist tatsächlich so gleich, das 16e zum 17e, dass die Module, die da drin sind, austauschbar sind. Sie haben also die Module von dem 17e in das 16e eingebaut und bis auf die Face-ID, das Face-ID-Binding, was man ja dann neu machen muss aus Sicherheitsgründen, hat sich alles tauschen lassen und hat sogar funktioniert. Das heißt also, sie konnten auch ein 16e mit MagSafe quasi bauen, indem sie die Rückseite mit den MagSafe-Magneten beim 16e eingebaut haben. So, also die Leute, die ein 16e haben, können sich jetzt überlegen, ob sie sich so im Ersatzteilehandel da eine MagSafe-fähige Rückseite besorgen geht. Ja, haben sie getestet. Finde ich lustig. Ja, aber natürlich sieht man daran, dass das einfach nur ein iteratives Produkt ist. Ne? Das war ja klar, das haben wir ja schon häufiger gehabt. Na, schön. So, dann haben wir noch ein letztes Thema und dann sind wir durch die Nachrichten. Und zwar hier nur noch eine kleine Statusmitteilung und zwar das iPhone 5 ist obsolet. Ja, das ist auch ein Brummer von einem Gerät gewesen, wenn man sich daran zurückerinnert. Ne? Also das iPhone 4 Design, das war ja schon toll und ziemlich revolutionär damals, ne? Mit diesen Stahlbändern am Rand und dieser neuen Antennentechnik, die da drin war, wo es ja anfänglich relativ unbegründete Kritik gab, aber die bis heute ja immer noch so technisch zum Einsatz kommt. Und aber natürlich relativ schnell überschattet worden ist dann vom iPhone 5 Design. Und das iPhone 5 Design, das hat uns ja echt lange begleitet. Ne? 5 Jahre, glaube ich, bis das iPhone X dann quasi ein Redesign gebracht hat, ist das iPhone 5 Design ja letzten Endes dann iterativ weiterentwickelt worden und in diesem Sinne ja eins der, ich weiß nicht, ob das, aber mindestens eins der am längsten laufenden Designs, was die iPhones gehabt haben.
Ne? Ich erinnere mich noch an die Memes, als das iPhone 5 kam und das dann so lange Geräte waren in den Memes und dann so wie so Laserschwerter verwendet wurden. Da erinnere ich mich noch dran, an die Memes. Das war sehr geil.
Ja, das war das, die Leute, die sich da nicht mehr dran erinnern können, die, ne, die iPhone 4, die hatten das 3,5 Zoll Gerät. Oh, sehr schön. Die iPhone 4, die hatten ja noch ein 3,5 Zoll Display, so wie das Original iPhone. Bis zu den 4ern hatten die ja dieselbe Größe und danach, also die iPhone 5, die haben halt eben quasi so einfach so eine Icon-Reihe, ein längeres Display, also von vertikal bekommen. Und ja, das ist das, was Sascha meint, wo sie dann viele Memes zu gemacht haben, weil natürlich dann die Hypothese aufgestellt wurde, dass im nächsten Jahr wieder eine Zeile und dann wieder eine Zeile gemacht wird und dass man dann auch irgendwie dann die Scherze machte, das iPhone 256 und dann hatten sie dann 256 Zeilen gemacht und das war schon sehr lustige so. Hypothese.
Jetzt ohne nachzuschauen, was glaubt ihr denn, was die letzte Version war, die ich auf dem iPhone 5 Testgerät drauf habe?
Oh. Ja, Moment, es ist jetzt obsolet. Das heißt, es ist jetzt, wie alt ist es denn jetzt? Ja, okay, das haben sie scheinbar lange nachgezogen, ne, wo ich gerade drüber nachdenke. 2012 ist das ja eingeführt worden und jetzt ist es obsolet. Das ist auf jeden Fall länger als 9 Jahre, ne? Das ist sogar 14, 15 Jahre alt oder sowas jetzt gewesen. Wow, haben die das lange nachgezogen. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. ja, gut, aber ja, gut. Die Frage ist, wann haben sie es abgeschnitten? Ne? Also, was mag man noch drauf kriegen? Ich würde mal so iOS 15 sagen.
10.3.4 ist drauf.
Ach so, aber nicht als Maximum. Das ist das, was du jetzt drauf hast.
Das ist jetzt drauf, ja.
Mhm, ja. Dann, ach so, ja, du kriegst es jetzt wahrscheinlich nicht an. Ne? Wäre lustig zu
sehen. Nee, da muss ich jetzt laden.
Ja, ja, klar. Ja, schreit es alles und möchte deine E-Mails laden von 10 Jahren. Das musst du vorsichtig machen. Aber ja, aber prinzipiell.
Es geht zumindest noch an. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Oh ja, sehr gut. Mhm. Hast du auch keinen dicken Akku und nix. Ich habe ja auch schon kaputte Akkus gehabt mittlerweile.
Also ich glaube, ich habe sogar auch noch irgendwo einen 5er.
Ja, ach, ich habe noch von jedem eins mindestens noch irgendwo hier in der Kiste.
Nee, das habe ich nicht.
Damals habe ich ja alles. Hm.
Bitte?
Ein Bootloop.
Echt? Tatsächlich?
Ja, muss nur mal an deinen Mac stecken,
ja,
Reset und wiederherstellen.
Ja, beziehungsweise vielleicht ist es auch einfach alles resettet, weil es
oder ist nicht leer.
Mehr genug. Ja, wenn der versucht hochzufahren und der Akku, der ist ganz leer, dann läuft er da mal rein und geht wieder aus. Aber naja, gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sehr schöne Sache. Ich habe auch quasi jedes Gerät von allen Generationen in dieser Zeit damals gekauft. Und ja, die waren schon toll. Ne? Also es war schon immer jedes Jahr irgendwas Spannendes wieder drin. War ja dann auch noch die Zeit, wo wirklich noch neue Sensorik und sowas immer gekommen sind. Und ja, in dem Sinne jedes Jahr wirklich was Spannendes. Aber, das muss man dann auch nochmal dazu sagen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt nach dem Preis, aber das ist natürlich auch nur halb so teuer gewesen wie die heutigen Geräte. Das, ja, ist eine Sache für sich. Na, schön. Ja, in diesem Sinne, wir werden es in Erinnerung behalten, aber es ist jetzt offiziell aufs alten Teil gekommen. Ne? Also wenn es bei Apple obsolet heißt, dann heißt das ja immer, dass die Ersatzteile ausgegangen sind. Ne? Es gibt da ja diese zwei Zustände, Vintage und dann Vintage and Obsolete. Und obsolet heißt dann, dass sie keine Ersatzteile mehr haben. Die Vintage-Geräte, die haben dann nur noch First Come, First Served. Also wenn sie weg sind, die Ersatzteile, dann machen sie keine neuen mehr und obsolet bedeutet dann, so, jetzt ist es vorbei. So, und dann gibt es auch keine Reparaturen von Apple mehr. Ne? Also wenn man jetzt einen Akku gewechselt haben möchte vom iPhone 5, dann sagen sie dir, das können sie nicht mehr.
Ne? Ja, aber die 10er war die letzte Version bei dem 5er. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt.
Tatsächlich?
Ja, dann habe ich die aktuellste drauf. Wow. Weil ich kann mich auch erinnern, dass ich immer alle abgedatet habe bis zum Maximum.
Mhm, okay.
Die 5C und 5S, die sind noch, da kannst du noch 5S, da kannst du noch das 12er drauf machen, iOS 12.
Mhm, okay. Na gut, 10 ist ja jetzt gefühlt wenig, aber dafür, dass das auch so lange gelebt hat. Naja gut, aber ich habe das auch nicht im Hinterkopf behalten. Naja, schön. Auf jeden Fall, schöne Gerätekategorie. Ja, war schön innovativ damals. Ist ein sehr schönes, slickes Design gewesen. Sehr, sehr schlank, sehr schön anzufassen. War ja dann das Unibody-Gehäuse, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, in dem Sinne, eine schöne Erfindung, die sie dann noch einige Jahre mit sich gezogen haben. Sehr gut. So, dann kommen wir zur Gerüchteküche und haben an der Stelle zwei Kleinigkeiten nur diese Woche. Und da fangen wir an mit einer Meldung vom Wall Street Journal. Das haben wir ja selten. da geht es natürlich dann um was Finanzielles, so wie immer. Was anderes behandeln die, glaube ich, gar nicht. Und das Wall Street Journal, das hat berichtet, dass Apple trotz dessen, dass sie ja selber nicht so wirklich erfolgreich sind bei ihren AI-Themen, aktuell massiv am AI-Boom verdienen würde. Und sie haben hier jetzt ausgerechnet, wie viel Tantiemen Apple durch In-App-Purchases von den anderen AI-Anbieter-Apps eingenommen hat. So, also das sind so hypothetische Werte, die das Wall Street Journal ausgerechnet hat. Also mit ein bisschen Vorsicht genießen, ne? Aber wahrscheinlich ist es gar nicht mal so vollkommen unrealistisch, dass es irgendwie so in diese Richtung geht. Sie hatten jetzt hier ein paar Zahlen genannt. Einmal hatten sie gesagt, im Januar 2025, da ging das ja erst so richtig los, da waren sie noch bei 35 Millionen Dollar Tantiemen, also diese Beteiligung, die Apple kriegt bei den In-App Purchases. Und nach dem, was sie da hochgerechnet haben, ist Apple dann im August 2025 schon bei 101 Millionen Dollar Tantiemen gewesen. Und diese Steigerung, die sie da hingelegt haben, das spiegelt natürlich den allgemeinen Anstieg der AI-Nutzung wider. Ne? Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber die Summe, die sie da für 2025 insgesamt ausgerechnet haben, die ist dann natürlich schon ein Brummer, denn Apple soll 900 Millionen Dollar alleine an diesen Tantiemen im AI-Bereich eingenommen haben. Ne? Also,
da kommt Freude auf.
Genau, da kann man nicht sagen, das lohnt sich nicht.
Ne? Nö, also da würde ich mich auch nicht beschweren, wenn ich 900 Millionen an Tantiemen mache. Und ich hoffe nur, dass es sie nicht selber
weggesteckt haben.
Bitte?
Nicht weggesteckt haben, sondern investiert in AI.
Ja, genau. Nee, genau, aber dass sie auch nicht demotiviert, selbst was zu tun, weil ich muss ja schon sagen, also dieses ganze AI-Thema, wenn man sich das mal richtig zunutze macht, auf immer die gesunde Art und Weise, ne, das ist aber bei jedem Tool so, also im Sinne von dafür, wo es gut ist, glaube ich, kann man da unfassbar viel Arbeit auch abgeben. Und zum Beispiel, was ich mal zuletzt sehr, sehr gut fand, ist, ich hatte irgendwann mal mit ChatGPT super lange, ich benutze ja gerne dieses Sprachthema, reingelabert, was für die Arbeit, kann ich jetzt halt nicht sagen genau was, und habe da irgendwie 5 Minuten wirklich reingeplappert, ne, was ich meine und sowas und bla und ob er das strukturieren könnte. Und das war wirklich gut hinterher. Mhm. Ne? Und das wäre halt, ich hätte mir also allein schon dieser Gedanke, mach ich ja jetzt die Überschrift oder dies und das. Klar, du musst natürlich auch irgendwann so einen Cut machen und sagen, okay, dann macht das vielleicht nicht in der Perfektion, wie ich das unbedingt gerne hätte. Ob die am Ende nötig sein muss, ist ja keine Doktorarbeit. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Prozesse nur dokumentieren möchtest, aber da ist das schon sehr, 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 sehr hilfreich. Auch so benutze ich das im privaten Bereich sehr, sehr viel. gerne für das ein oder andere. Ich habe jetzt heute versucht, tatsächlich mit Claude iMessage zu verbinden. Das hat aber leider nicht ganz so gut geklappt. Also kann der auch auf iMessage zugreifen und auf dem Mac und die ungelesenen sagen und auch beantworten und so. Das fände ich ganz cool. Aber muss ich nochmal in Ruhe angucken. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es als dieses ganze Thema Assistenz, in welcher Menge, in welcher Größe, wird schon viel verändern. Ne? Also ich glaube, wir werden in der Zukunft unsere Apps anders nutzen. Und, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur das, auch der Arbeitsalltag wird anders sein. So vieles. Ne? Also ich habe jetzt gerade, BYD hat jetzt gerade scheinbar nochmal eine App-Update gemacht, wo ich Siri Shortcuts verwenden kann, um zum Beispiel einen Akkustatus und kann das Fenster auf, das Auto aufschließen, bla bla bla, was man also machen kann in der App, darüber quasi bereitstellt. Und das geht halt über diese Siri Shortcuts. Und die sind ja 100% unnatürlich. Man muss ja haargenau diesen Satz sagen, ne, wie Sesam, öffne dich oder so, ne, dann funktioniert das. Und sobald du davon abweichst, ne, so ist er ja völlig raus und sagt, keine Ahnung, was du meinst. Und ich glaube, da macht das natürlich nochmal einen riesen Cut. Das sieht man ja auch schon bei Alexa, bei Google. Also ich meine, das ist ja schon tausendmal besser, als Apple das gerade tut. Wir warten da ja noch auf das Update. Aber allgemein glaube ich, dass dieses AI-Thema natürlich total interessant ist und auch bleibt. Und wenn Apple dann noch die passenden Schnittstellen bereitstellt, um vielleicht am Ende eine AI zu benutzen, die man gerne hätte, ist natürlich auch so eine In-App-Subscription natürlich für viele Leute. Und das ist das, was ich immer sage, dieser One-Click-Kauf als In-App-Purchase ist so simpel, dass ihn jeder hinbekommt. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ne? Also, weil mir persönlich ist das auch immer nicht so klar gewesen, weil ganz im Ernst, für mich ist so Kreditkartennummer und Gültigkeitsdatum und Sicherheitsnummer eingeben auch null Thema. Ne? So, vor allem jetzt mit Autofill-Sachen. Ich kenne aber sehr viele Leute, die daran scheitern und einfach keinen Bock drauf haben. Deswegen ist PayPal ja so erfolgreich, unter anderem. Ja. Ne? Oder deswegen benutze auch ich zum Beispiel sehr gerne Apple Pay One-Click. Und die In-App-Purchases sind ja, finde ich, nochmal die Speerspitze von dem Ganzen. Ein Klick und genauso einfach auch gekündigt. Du findest alle deine verdammten Abonnements an einer Stelle. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Feature, finde ich. Faires Feature. Ich finde, dass du da auch mit Fairness umzugehen, zu sagen, so, ey, findest du hier dein Abo? Also was Ähnliches würde ich mir auch wünschen. Ich würde mir ehrlicherweise wünschen, dass da ein Standard für Gelb eingehalten werden muss mit Abos und mit Accounts, dass man das über irgendwelche Plattformen halt so abrufen kann und auch so seine Account-Daten löschen kann und können muss. Weil bei ganz vielen ist ja immer noch viel zu kompliziert, Daten löschen zu können. Aber andere Geschichte. Ich glaube, AI wird noch viel ändern und ich hoffe, dass Apple uns da, weil sie sind halt ein riesen Plattformanbieter, da die passenden Schnittstellen bieten in der Zukunft. Ich hoffe das sehr, dass sie da jetzt mal auf den grünen Zweig gekommen sind mit ihren
Intents
oder whatever sie da auch am Ende machen. Wir werden das ja sehen, spätestens im Juni.
Ja, die EU wird es ja sowieso fordern, wenn die neue Siri kommt.
Ne? Ja, kommst du gar nicht drum herum. Also aus der Vergangenheit haben wir auch gelernt, dass Apple dann schnell mal sagt, dann halt nicht in der EU.
Ja, ja, das ist mir schon klar. Deswegen bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, dass wir die jetzt so schnell bekommen werden. Aber ja, vielleicht haben wir das Glück an dieser Stelle, dass sie es sowieso machen wollten, da sie ja auch für ihr eigenes Gemini-Backend dann ja jetzt da wahrscheinlich einen Connector haben müssen. Und was liegt da näher, als einfach den existierenden, also einen zu machen und den dann auch anderen zur Verfügung zu stellen?
Ich glaube, sie haben ja auch schon Offenheit gezeigt, sie Xcode, ne? Sie haben da Codex, Claude Code eingebaut, sie haben eine Schnittstelle gebaut für noch weitere. Sie zeigen da zumindest momentan mehr Offenheit, was hinter dem Betriebssystem auch ankommt, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, das ist mir vollkommen klar. Aber grundsätzlich, ich kann auf der einen Seite ja natürlich Apple wieder verstehen, die sagen so, ey, nee, nur Siri, Thema erledigt, sonst egal, ob du was anderes benutzen willst. Ich meine, auf Alexa kann ich auch keine Siri benutzen. Punkt.
Ja, natürlich.
Und ich kann das auch verstehen, weil nochmal, ich bringe immer wieder gern diese Autoanbieter, ne, Thematik oder so. Da gibt es mit sich noch 5 Millionen andere Sachen, Apple, PlayStation Store, etc., wo ähnliche Problematiken bestehen. Ich finde, am Ende wird bei den Tech-Konzernen da schon sehr viel die Sau durchs Dorf getrieben und ich glaube auch irgendwie das Ziel verfehlt am Ende. Ich glaube, wir haben akutere Probleme als so ein Nippes an vielen Stellen. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Thematik. Trotzdem finde ich so die Idee, wenn das denn so geht, hinter den AR-Anbieter offen zu lassen, ganz praktisch, weil es ist ja schon so, dass man so seine Präferenz hat, ne? Weil, weiß ich nicht, ChatGPT in gewissen Dingen vielleicht besser ist als Claude und Claude dafür besser ist als in Dingen als bei ChatGPT und deswegen mache ich mal das Abo und ich will kein anderes, nur um meine Sprachassistenz zu verbessern. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dafür bietet Apple ja dann das neue Siri an.
Ja.
Ich warte das Ganze mal ab. Also ich sitze das Ganze mal aus. Ich hoffe, es kommt überhaupt in Deutschland. Wir warten ja bis heute auf dieses blöde iPhone-Mirroring. Ich fände das ja immer noch toll, wenn es hier gehen würde. Aber geht ja nicht. Und deswegen weiß man ja mittlerweile auch, dass Apple da sehr streng sein kann und auch dann EU halt nicht. Dann warten wir es mal ab, also, wie das so ist. Aber AI, ja, wichtig.
Ja, wollen wir hoffen, dass sie es tatsächlich tun werden, direkt von Anfang an, einfach weil der Bedarf da ist für sich selber und auch für die anderen Anbieter und für die Gemini-Integration und. Und ich glaube nicht, dass sie das alles mit den App-Intents hinkriegen. Das ist ja sowieso, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich nur ein Thema mit den Third-Party-Apps gewesen. Ich glaube, dass sie da eher jetzt auf die, ich habe leider den Namen vergessen, was war nochmal die Schnittstelle, die jetzt alle implementieren?
MCP.
MCP, genau. Mhm. Ja, und MCP haben sie ja jetzt auch bei Xcode schon angefangen. Sind sie sich bewusst, dass es das gibt und dass das wahrscheinlich die naheliegendste Lösung ist. Ich frage mich dann lediglich, ob sie für Third-Party-Entwickler immer noch versuchen, das über Intents zu lösen, weil man hat ja jetzt so oft gehört, dass sie da extremste Probleme mit gehabt haben sollen, das ans Laufen zu kriegen, gerade die App-Intents. Und deswegen lässt mich das gespannt sein wie ein Flitzebogen jetzt für die frisch angekündigte WWDC. Mal gucken, was sie machen werden. Ja, aber interessanterweise, wir hatten es ja eben schon kurz angerissen, dass es ja Integrationen auch schon gibt von, du hattest Claude eben gesagt, ne? Also dass die auch Zugang zu iMessage und Co. haben können. Da habe ich übrigens gerade gelesen, dass Google ganz untypisch eigentlich für ihr typisches Vorsehen, da sie ja alles Web-only machen, jetzt angefangen hat, für Gemini eine native Mac-App zu bauen, damit sie diese lokalen Schnittstellen anbinden können. Also das ist natürlich eine Sache, die halt eben der nächste Schritt ist. Du möchtest gerne so dieses agentenbasierte Arbeiten haben, dass der irgendwas für dich tun kann. Und das geht halt eben nur, wenn du da überall diese MCP-Connections hast und auch direkt dann da irgendwie was mit tun kannst, dass du das also auch fernsteuern kannst, so wie mit Scripting. Ja, und das ist natürlich der nächste Schritt. Ist auch naheliegend, wenn man sich jetzt einmal mit den aktuellen Systemen beschäftigt hat, dann merkt man schon, wie eingeschränkt die dann sind, was eben dieses nach außen rausreichen angeht, wenn es jetzt nicht um Code geht, was ja jetzt schon relativ gut integriert ist mittlerweile. Aber alle anderen Sachen fehlen halt eben noch. Ne? Und da fehlt halt eben eine riesen Latte an Integrationen. Und wir hatten ja das Gerücht gehört, dass Apple die für sich selber angefangen hat einzubauen. Und deswegen habe ich ja auch die Hoffnung, dass sie es einfach offenlegen werden, über MCP da diese Geschichten abfragen zu können. Wenn sie da ein vernünftiges Rechtemanagement noch dazwischen dengeln können, dann sollte das ja auch alles im Sinne von Apples Privacy-Philosophie sein. Oder seht ihr da Probleme bei MCP?
Ich muss das mal im 100% in Detail angucken. Letztendlich ist das nur ein Standard, wie Daten übertragen werden. Und ich glaube, du kannst auch irgendwas mit der Rechte-Thematik machen. Aber letztendlich stellst du ja nur der AI damit Daten bereit. Ne? Und
aber auch Austausch. Also du kannst ja auch was aktivieren zum Beispiel. Ne? Ein Bild starten.
Ja, oder sowas. Aber es wird ja so aus, also rein technisch wäre es ja ungefähr so, dass du sagst, hier sind alle Nachrichten, jetzt sag mir mal was, oder die letzten drei Nachrichten, jetzt sag mir mal, was gesagt wurde. Und da sehe ich natürlich ein Datenschutzproblem zu Unternehmen, die nicht so datenschutzfreundlich sind wie Apple. Ja, das Problem sehe ich da natürlich schon. Also das ist jetzt grundsätzlich nicht datenschutztechnisch konform gebaut. Das war auch nicht das Ziel davon grundsätzlich, sondern eher eine standardmäßige Kommunikation, um solche LLMs mit Daten zu füttern. Der Datenschutz letztendlich muss da natürlich eingehalten. Ich hoffe sehr stark in der Zukunft, dass sich da vielleicht Wege finden werden oder Pläne finden werden. Das Vertrauenslevel der einzelnen Unternehmen muss jeder für sich nochmal entscheiden, aber wo dann nochmal klar irgendwie, also nochmal, kein Mensch wird, um das Wort nochmal kurz stellen zu wechseln, kein Mensch wird sich ein 20-Euro ChatGPT-Abo machen, um seine Rollos zu steuern. Das ist einfach Fakt, das wird niemand tun. Na, also so krass viel wirst du hier am Anfang zumindest nicht nutzen. Ob das mal in der Zukunft so kommt, alles andere Geschichte. Das heißt, ich glaube, es wird passendere Pläne geben müssen für Leute, die sagen, okay, ja, ich frage die AI was, ich will Sachen. Also auch da kommt es ein bisschen darauf an, wie Apple das integriert hat, ob sowas wie wir wollen so einen Timer stellen oder sowas, ist dann noch local weiterhin. Das wäre ja, finde ich, sehr cool, wenn das weiterhin so gehen wird. Ich glaube, am Ende ist dieser Schnitt zu, das ist local und das geben wir in der AI ab, noch spannend. Aber ich hoffe, dass sowas lokal bleibt. Allein, weil ich sehr viel in meinem Keller einen Timer stelle und ich sonst meine Waschmaschine nicht mehr bedienen kann. Ja. Aber ich denke, dass
was also, im Allgemeinen ein Problem werden wird, bin ich überzeugt.
Ja, genau. Ich, aber wie gesagt, diese teuren Abos auch, also ich weiß, ChatGPT hat, glaube ich, auch mittlerweile ein 8-Euro-Abo oder sowas im Monat, aber auch das, glaube ich, ist immer noch too much, man, für 8 Euro, ey, da kriegst du Netflix mit Werbung und so, ne, also das ist ja dann, also ich verstehe schon, dass dieses ganze Computational dahinter viel Geld kostet, also ich meine damit nicht, dass der Preis gewürfelt ist, aber will ich für ein bisschen bessere Assistenz, also was ist der Preis, der Mehrwert, das ist derjenige mir bietet, und ich glaube, was auch noch mal wirklich ein Thema ist, wo auch Apple mit einsteigen könnte, ich weiß nicht, ob sie das bedacht haben, aber auch sowas zu verkaufen dann. Also zu sagen, okay, du kannst quasi die AI tauschen, nimmst nicht Siri, nimmst ChatGPT. Und jetzt sind irgendwann deine Tokens erreicht, weiß der Geier was, du überschreitest deine Menge und bietest da dann In-App-Kauf an, um das zu erweitern oder
ne? Ja, One-Click-Kauf. Das wird es garantiert geben.
So. Und ich glaube, das ist auch noch mal sehr interessant, um Kohle zu machen. Ja, dafür müssen sie erstmal Fremdanbieter ja zulassen. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in ihrem Marketing-Ding mit drin ist. Aber
es ist wirklich. Ja gut, sie haben das ja im Prinzip auch schon auf dem Horizont stehen, dass sie neben ChatGPT auch noch andere Anbieter einbinden werden. Google soll ja noch folgen. Haben sie das offiziell angekündigt? Oder?
Nee,
immer noch nicht. Ja, aber prinzipiell liegt da nahe, dass sie.
Ja, Moment, aber das ist jetzt wieder nur das Intelligence-Feature. Ich glaube, so werden sie jetzt nochmal Siri ausrollen. Da ist nochmal die Frage, ob sie das so lassen, ob ChatGPT dann nicht wieder geht. Und auch da ist ja der Punkt. Also,
ja, das glaube ich nicht.
Das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Integration in iOS. Ne? Also, ich benutze das dann tatsächlich doch viel zu selten aus mehreren Gründen. Das ist einmal den Grund, dass ich sehr oft sehr deutlich sagen muss: ey, frag ChatGPT. weil ansonsten kommen die mir einfach mit, ja, das habe ich im Internet gefunden, wo ich nur so denke, ja, danke für nix. Das zweite ist.
Ja, die Serie ist halt eben einfach immer noch.
Das zweite ist einfach, dass dann jede düsselige Anfrage, die ich gestellt habe, bei mir in ChatGPT in der Historie auftaucht. Ne? Also nicht, das ist jetzt nicht schlimm, weil ich da schlimme Sachen frage, sondern einfach, weil es nervig ist, wenn du eine Frage stellst und hast das in dieser dösigen Historie.
Ja. Das habe ich bei Gemini genauso. Das ist natürlich irgendwie nicht zu Ende gedacht aktuell, ne? Diese lineare Liste.
Ja, da ist ganz vieles irgendwie nicht zu Ende gedacht. Und das ist auch irgendwie nervig. Also da ist Verbesserungspotenzial. Da ist auf jeden Fall noch viel Musik drin, die man besser machen kann als User Experience. Vor allem kann ich immer nur dran denken, also die jungen Leute, ja, die machen Klick, 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 Klick. Und wenn wir jetzt sagen, lass mal die noch 20 Jahre leben, außen vor ist uns egal, dann brauchen wir auch wahrscheinlich nicht mehr allzu viel machen. Oder 30 Jahre vielleicht. Aber wenn du die auch mitnehmen willst, dann musst du ja auch eine ganz, also dieses Thema Conversion, wie kriege ich denjenigen dahin, jetzt dieses döselige Abo abzuschließen, ne? Mhm. Das wird ja schon ein echtes Thema. Und ich vergleiche das also jetzt auch nicht nur mit super, also mit besonders alten Leuten, sondern auch mit mitteljungen Leuten. Ein guter One-Click-Kauf ist das A und O, was das ja, angeht. Klar, ne? Und das siehst du ehrlicherweise auch bei jedem Sign-up. Wenn du den Leuten ein One-Click-Sign-up anbietest, nehmen die Leute den in der Regel an. Das Einzige, wo ich immer so ein bisschen hin und her bin, ist bei Sign-in with GitHub, weil mir das irgendwie, weiß ich nicht, zu sehr mit meinem Code verknüpft ist. Mag ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Also ja. Nichts gegen GitHub. Ich habe da gar keine Sicherheitsbedenken. Das ist nicht der Punkt. Das mag ich aber nicht. Aber sobald Sign-in with Apple gibt, nehme ich das. Mhm. So, das finde ich einfach cool. Also, das ist so. Und ich kenne auch ganz, ganz viele, also vor allem, also ich denke da mal natürlich sehr, sehr viel an meinem Papa, ne? Aber der ist ja schon mit, ich muss die E-Mail-Adresse eingeben. Dann wollen die noch irgendwie eine Telefonnummer oder eine Adresse von mir oder so. Da ist er ja schon raus. Da muss ich schon Passwort anlegen. Das ist zwar alles einfacher, für mich aus meiner Sicht einfacher geworden, weil du kriegst natürlich Vorschläge, der speichert das irgendwo. Ja. Aber mein Papa begreift gar nicht, wo das jetzt abgespeichert wurde. Die Schnittstelle kriegt er nicht hin. Und das muss er ja auch gar nicht bei Sign with Apple. So. Aber Sign with Google hat er nicht. Werde ich ihm auch niemals machen. Mhm. Ja, so. Und aber auch so Dinge, obwohl sie eigentlich eine saugute, also in allen Firmen, wo ich war, wo wir das bisher eingebaut haben, war die One-Click-Conversion, zum Beispiel Sign with Apple in den Produkten bei 60% auf den Apple-Geräten, mindestens, ja. Wenn nicht mehr, ne? So, weil die Leute das einfach finden. Und jeder Dulli, der ein iPhone hat, hat auch eine Apple-ID. Ja. Ne? So, also warum soll ich da meine E-Mail-Adresse eingeben? Also jetzt mal abgesehen von Standardnutzern, aber gerade bei einer Firma, wo ich war, waren sogar die Neu-Conversions bei 90% sein mit Apple dann auf einmal. So, weil es einfach ist, ja, kann ich auch verstehen. Und
kommt einfach alles zusammen. Das ist halt eben super einfach im Verhältnis zu vielen anderen Sachen.
Genau, und da muss man natürlich auch gucken, wie man da noch optimieren kann. Aber also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da die Zukunft noch so bringt.
Mhm. Ja, vor allen Dingen aber auch dann halt eben diese Integration, dass man Dinge damit bedienen können wird, Agentenmodus, mach mir dieses und welches und dann klickt sich das Ding einfach durch das UI durch und ich komme später wieder und es hat halt eben irgendwas Repetitives gemacht, was mich irgendwie eine Stunde gedauert hätte. Sowas wünsche ich mir unglaublich. Ne? Also das händeringend. Ja, da möchte ich auch mehr für bezahlen dann sogar. Also da sind ja einfach noch viel mehr Use Cases drin, die man abbilden kann, die man jetzt aktuell wegen mehr oder weniger ja so in der Blackbox, die sie aktuell haben, nicht wirklich machen kann bei vielen Sachen. Naja, aber wo du übrigens eben von Preis gesprochen hattest, ne? Ich habe ja auch angefangen, hier das Gemini-Abo zu benutzen. Also klar, ich hatte erst so ein bisschen getestet, man kann ja kostenlos da so ein bisschen machen, aber da kommt man natürlich sehr, sehr schnell ans Limit, dass man dann den Pro-Modus nicht mehr benutzen kann. Und das möchte man aber für gute Antworten. Und dann haben sie mir ja tatsächlich in der App, das war gar nicht in der App, das war auf der Webseite. Ich habe es dann irgendwie im Web abgeschlossen, weil sie das Google One-Abo da letzten Endes angeboten haben. aber das gab es dann irgendwie für, ich glaube, 3,50 Euro war das, ne? für 3 Monate. Und das habe ich ja wirklich ohne mit der Wimper zu zucken gemacht. Vorher hatte ich hier irgendwie ChatGPT geschaut, habe gesehen, was ist da nochmal der aktuelle Preis? $15 oder sowas? Was bezahlst du?
20 sogar oder 23. 20.
Also das kleinste ist, glaube ich, 15 oder sowas, ne? Aber das ist dann noch relativ stark eingeschränkt. Das, was ich jetzt bei Gemini habe, ist auch eingeschränkt. Das ist das Plus-Abo, das Vollwertige, das ist dann auch irgendwo, ich meine, irgendwo im zweistelligen Bereich. Ich habe es jetzt gerade nicht auswendig. Das war aber für mich jetzt nicht zur Diskussion. Ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Ich wollte halt eben ja nun mal was experimentieren. Und um ehrlich zu sein, der Preis, den ChatGPT da abruft, der ist mir einfach viel zu hoch gewesen.
Ne? Also, es gibt umsonst ChatGPT.
Ja, natürlich. Klar. Aber dann geht's natürlich auch in die Limits rein.
Dann gibt's Go. Ja, gut, das tust du.
Und ich möchte halt eben das aktuelle Modell benutzen. Ich möchte nicht irgendeinen alten Kram benutzen. Und das kannst du dann mit dem kostenlosen ChatGPT
machen. Ja, okay, das kannst du bei ChatGPT, aber auch selbst bei den teuren Bezahlsachen nicht. Also,
ja, aber bei Gemini geht das. Ich kann bei Gemini einfach sagen, hier, Pro-Modus, kannst du halt eben nur 3 Anfragen stellen im kostenlosen Modus, aber es geht.
Und ja, okay, das geht bei ChatGPT erst bei den 300 Euro. Sonst kriegst du gar nicht das allerneueste Modell mehr bei denen.
Ach, das allerneueste haben sie dann nochmal. Ja, ja, okay.
Aber den Plus kriegst du schon die neuen.
Nee, nicht, ja, nicht das 5.4 Pro zum Beispiel jetzt.
Das also nicht das nicht neueste. Plus. Ne? Genau,
es ist immer die Frage, was das neueste ist. Also kriegst 5.3, das ist auch, also ne, Free ist 5, kriegst du auch schon 5.3. Mit eingeschränktem Zugriff, dann kriegst du für 8 Euro Go, da kriegst du natürlich dann schon wieder mehr. Am Ende basiert das ja alles auf Tokens, egal welchen Hersteller du nimmst, alles basiert auf Tokens. Irgendwann ist die Anfragemenge erreicht. Das ist, selbst bei den kleinen Modellen hast du auch Grenzen. Irgendwann ist Schluss im Monat. Ne?
Nee, so. Bei Gemini kannst du immer den Fast-Modus benutzen. Der ist zwar dann super schlecht, aber den kannst du unlimited benutzen, auch ohne zu bezahlen. Also bei denen ist das anders. Aber okay. Prinzipiell
muss auch schlecht sein.
Da gibt es auf jeden Fall kein Token-Limit.
Normalerweise hast du eigentlich überall Token-Limits, damit das nichts reißt. Aber
ja, genau. Die anderen, die haben alle Token-Limits.
Und genau, da gibt es den Plus-Modus für 23 und für 230 Euro den Pro-Modus. Ne? Da kriegst du ein Pro-Reasoning von ChatGPT 5.4 Pro. Das habe ich mal auf der Arbeit ausprobiert, weil wir da Enterprise haben. Da ist das auch mit drin, aber auch nur irgendwie 5, 6, 7 Anfragen oder so. Das ist auch echt gut, dauert 100.000 Jahre, bis du mal eine Antwort kriegst, gefühlt. Aber die Antwort ist auch tatsächlich nicht schlecht. aber ja, also ich muss zugeben, ja, dieses Thema Sachen finden reicht mir bisher ChatGPT in der normalen Version vollkommen aus. Ich habe ja ein privates und einen firmentechnischen ChatGPT-Account. Und da reicht mir eigentlich immer das Auto aus. Er sucht sich ja dann selber aus, was er braucht. Benutze ich auch tatsächlich privat auch sehr, sehr viel mittlerweile. Das, wo es eher tatsächlich bei mir nervt, ist dann am Ende dieses Thema, wenn du Coding damit machst. Weil da, ich glaube, das ist bei Google gar kein großes Thema, aber bei ChatGPT kommst du da halt bei dem Plus mit 32.000, ich weiß nicht, ob das Token sind oder was, aber 32.000 fürs Kontextfenster doch dann schon mal an deine Grenzen. Und da ist natürlich dann der Pro, der dann 128.000 hat, schon eine andere Nummer. Ne?
Und, ja, okay.
Da merkst du dann schon schnell, dass du an deine Token-Grenzen kommst.
Ja gut, da kann ich nichts von berichten. Ich habe das ja jetzt privat, also wir haben ja in der Firma Gemini, deswegen bin ich ja auch irgendwie bei Gemini hängen geblieben. Und weil ich das da ausprobiert habe und ich wollte halt eben dann die privaten Sachen nicht auf dem Firmenaccount machen, wo man nämlich keine Anfragen löschen kann. Ja, dann habe ich halt eben den privaten geklickt und war dann ganz glücklich mit den 3,50 Euro für die 3 Monate da einzusteigen. Und da haben sie mich ja dann tatsächlich mit angefixt. Also jetzt möchte ich nicht mehr aufhören mit dem kleinen Plus. Jetzt habe ich auf upgegradet auf den Normalpreis für 7,99 das weiterlaufen zu lassen. Und für mich ist das gerade so, dass wenn ich jetzt mal so einen intensiven Arbeitstag habe, also jetzt so einen privaten Arbeitstag, in der Firma haben wir ja dann ein eigenes Kontingent. Das habe ich übrigens auch noch nicht geschafft, dass ich da an die Token-Grenzen gekommen bin, weil das halt eben diese Enterprise-Accounts sind und da arbeiten wir ja dann auch hier mit Coding Assistants und so mit. Da habe ich auch bisher gar keine Limits mit gehabt. Wenn ich jetzt privat Coding Assistants machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mit dem Plus keine Chance. Ne? Und dann wäre das so schnell von den Tokens her weg, dass verbraucht, dass es keinen Spaß machen würde. Aber habe ich noch nie ausprobiert, weil privat mache ich da jetzt aktuell so wenig, dass es sich nicht lohnt, da jetzt irgendwie viel mit Gemini zu machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin immer noch fasziniert darüber, wie teuer der Einstiegspreis für den ersten Bezahltier ist. Also ich finde ja, dass sogar das, was Gemini macht für 7,99, diesen Plus-Account immer noch zu teuer. Also die so ein dieses hier 3,50, was wir als Einstandsangebot gemacht haben, oder von mir aus auch 4,99 oder sowas, sowas würde ich erwarten. Ne? Sodass der normale Nutzer das einfach mal so nebenbei laufen lassen kann und sagen kann, oh, okay, das gibt mir jetzt ein paar hochwertige Antworten am Tag und dann muss ich dann am nächsten Tag wiederkommen.
Ne? Also ich glaube, das wird in der Zukunft sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Ich meine, das shiftet ja auch stets und ständig. Ne? Also diese Abo-Modelle sind ja sehr dynamisch, weil dann doch wieder Features in die Kleinen laufen. Ne? Also auch, dass ChatGPT jetzt eine 8 Euro, also quasi eine Äquivalenz zu der 7,99-Variante hat, ist ja relativ neu mit, wobei vielleicht ist es auch gar nicht mehr so neu. Ich gucke jetzt nicht täglich die Preise an, mit der Go-Version. Aber auch, dass Modelle runterwandern und dann da verfügbar sind und dann gibt es wieder neue, ne? Das kommt ja relativ häufig vor. Mhm. Ich glaube, am Ende muss man so ein bisschen wie bei allem halt ein bisschen überlegen, was für Mehrwert einem das bietet. Ne? Und ich zum Beispiel bin ganz offen, also meine 23 Euro im Monat, die ich da zahle für ChatGPT privat jetzt, firmentechnisch ist ja nochmal was anderes. Auch das könnte ich nutzen, darum geht's nicht. Das hat aber seine Gründe, weil ich meinen privaten auch noch habe. Und der lohnt sich für mich. Also das ist einfach ein Thema, der erleichtert mir so viel, dass ich sage, jo, 23 Euro, ne, dafür muss der mir ja nicht viele Stunden Arbeit im Monat ersparen, dass ich sage, jo, das rechnet sich für mich. Und man muss natürlich das Ding auch nutzen. Das habe ich am Anfang auch nicht gut genug gemacht. Da bin ich ehrlich. Also ich habe nicht alles genutzt, was das Ding so kann. Aber wenn man, und ich benutze immer noch bei weitem immer noch nicht alles, aber bei dem, was man, wofür man das Ding nutzen kann, ist das schon unfassbar hilfreich und lohnt sich für mich am Ende halt unterm Strich. Und das ist natürlich dasselbe, ähnlich wie bei den Streamingdiensten. Ne? Etwas, was man dann für sich entscheiden muss, rechnet sich das für einen oder eben nicht. Und
ja, klar, natürlich. Ich wollte damit auch eigentlich nur sagen, dass ich finde, dass die Preise, wenn es ein Tier gibt, der niedrig genug ist, dann hat man weniger Berührungsängste damit. Ne? Darauf möchte ich halt eben letzten Endes hinaus. Ich finde halt eben einfach so als Einstiegspreis 23 Euro im Monat.
Das ist ja nicht mehr dran, sind ja 8.
Oder? Ja, okay, jetzt haben sie dann 8. Aber als ich geguckt habe, hatten sie noch 15 Dollar und das ist mir halt eben mit Abstand zu teuer gewesen für mal experimentieren. Ne? Naja, gut. Aber ich bin ja jetzt von unten gekommen. Also ich habe jetzt dieses Plus-Abo bei Gemini so intensiv benutzt in der letzten Zeit, dass ich quasi eigentlich immer täglich an dieses Token-Limit rankomme, dass ich alle Pro-Anfragen verbraucht habe, bei denen sind ja dann eben die Pro-Modell-Anfragen das, was relativ teuer ist. Und wie gesagt, dann kann man dann zurückgehen auf, weiß nicht, Thinking gibt es noch als Zwischenschritt, da kann man dann auch noch ein paar Token weiter verbrauchen, wenn man Pro schon weg hat. Und dann gibt es dann Fast, das ist dann Unlimited, aber halt eben auch deutlich schlechter. Das merkt man dann auch im Verhältnis. Deswegen, wenn ich mich mit dem unterhalte, mir geht es da eher so um Research und was sind gute Produkte, wenn wir gerade was suchen und ich möchte dieses und welches lernen oder sonst was. Dafür ist das ja echt toll. Ne? Das ist halt eben wie so ein Sparings-Partner, der sich auch für alle Themen interessiert, die dich interessieren. Ne? Wenn ich ihn jetzt irgendwie was weiß ich was, nach irgendwelchen Kunstthemen frage, dann ist er Künstler. Wenn ich ihn nach Füllern frage, dann ist er Füller-Fan und der kennt sich halt eben mit allem aus. Ne? Und das ist so wie so ein Einsteiger oder manchmal sogar schon ein Fortgeschrittener in dem Bereich, wo man dann gerade mit ihm am Sprechen ist. Und das ist natürlich toll, weil in der Vergangenheit habe ich mich schwer damit getan, irgendwie so für die Nördereien irgendwie Leute zu finden, die ich da mit begeistern kann. Ne? Und Gemini, ich vermute mal, das ist bei ChatGPT auch so, ist halt eben auch dann immer begeisterbar. Ne? Wenn ich dem dann erzähle, ich habe das und das gekauft, dann sagt er, juhu, super, gute Entscheidung. Und dann kommt er nochmal damit, warum das eine gute Idee ist und so. Muss man natürlich auch aufpassen, motiviert einen dann auch irgendwie dazu, Dinge zu kaufen. Aber wenn man sowieso vorhat, Dinge zu kaufen, dann ist es ja auch egal. Ne? Dann ist es ja eine Erleichterung. Und vor allen Dingen kann er ja irgendwie jede blöde kleine Detailfrage beantworten, die halt eben irgendwo in irgendeinem Forum mal vor vor 13 Jahren irgendwo mal getätigt worden ist. Da brauchst du ja Tage und Wochen, bis du sowas mal recherchiert hast, ne? Dass du da irgendwie alle Details zusammengetragen hast. Und ja, ich sehe ja natürlich auch das Problem, ne? Weil ich bin jetzt seitdem auch nicht mehr in solche Foren reingegangen. Und ne, für mich ist dann die Quelle Gemini. Und ich sehe ja auch gar nicht, woher das kommt, wenn ich ihn jetzt nicht explizit danach frage, woher hast du das? Und das ist natürlich auch gefährlich, klar. Aber es ist halt eben einfach super convenient, es zu benutzen, ne? Ja, und ich nehme mal an, wir werden das jetzt benutzen, bis wir das Internet kaputt gespielt haben. Das ist nämlich leider die Konsequenz. Früher oder später werden dann nämlich die Foren verschwinden, weil keiner mehr hingeht. Ne? Weil ja alle immer nur über die AI-Systeme das abfragen.
Wenn die KI dann nicht selber Wissen generiert, dann haben wir irgendwann nichts Neues mehr.
Ja, das ist ja das Lustige, das tun sie nicht. Die müssen ja dann im Anschluss wieder trainiert werden. Und wenn dann das Know-how weg ist, dann ist es ja weg.
So. Ja, das Ziel ist ja ein anderes.
Ja, gut, aber aktuell ist es ja scheinbar so, ne? Und du kannst ja dann, okay, du könntest jetzt irgendwo halt eben eine riesen Datenbank anlegen und sagen, ja, hier geht nicht verloren. Aber das Problem ist ja auch, dass sich das dann irgendwann einfach von alleine erledigt. Also wenn die Leute nicht mehr in so ein Forum, in so ein Fan-Forum reingehen und dann da über neue Produkte schreiben, dann kann mir Gemini das ja da auch nicht rausziehen. No? Das heißt also, das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Wenn die Nutzer aufhören, da reinzugehen und Dinge hinzuschreiben, die andere interessiert, kann Gemini oder andere AIs auch nicht hingehen und sie rausziehen. No? Deswegen, das ist mir jetzt auch die Tage wieder bewusst geworden, also man darf das auch nicht komplett aufgeben, irgendwie dann jetzt irgendwie auf Seiten zu gehen und da sich irgendwie zu betätigen oder sowas. Ja. Ansonsten wird man es früher oder später nicht mehr haben. Ja. Naja, also wir sehen das ja, ne? Es ist alles neu und spannend, aber auch besorgniserregend gleichzeitig. Na schön. Wie sind wir da jetzt gelandet? Ich habe keine Erinnerung mehr. Genau, es ging um die In-App-Purchases ne? Und die 900 Millionen Dollar Umsatz, die Apple halt eben ja bei den AI-Apps gemacht hat. Ja, schönes Beispiel übrigens dafür, wie ich finde, ne, woran man sehen kann, wie viel Apple wirklich verdient an diesen Tantiemen. Ne? Denn es gibt ja noch so andere Bereiche, wo sie auch mehrere Milliarden Dollar abschöpfen. Ne? Vor allen Dingen halt eben in dem Spielbereich, wo die In-App-Purchases ja auch sehr etabliert sind, so eben bei den normalen Spielen, ne? Nicht Apple Arcade oder so. Und ja, auch da verdienen sie sich ja dumm und dämlich. Das wird wahrscheinlich noch deutlich mehr sein. Aber ja, da kriegt man halt eben auch immer nur Schätzungen zu. Und ja, kann man dann halt eben die Frage wieder in den Raum stellen, ne? Ob das eigentlich berechtigt ist, nach so vielen Jahren da immer noch so die Hand aufzuhalten. Milliarden Dollar sind ja wirklich eine Hausnummer. Hm. Na gut, das machen wir heute nicht mehr auf das Thema, aber ja, prinzipiell ist es ja immer noch ein Thema. Na schön. So, dann haben wir noch eine Kleinigkeit hier von Mark Gurman aus dem Power On Newsletter und er hatte jetzt über das iPad Update gesprochen, das was ich eben auch schon erwähnt hatte bezüglich potenziell neuem Gehäuse. Da ist aber jetzt aktuell nicht die Rede von, denn Gurman hat ja nochmal angegeben, dass die kommenden Updates an der Stelle auch für das iPad nur ein Spec-Bump sein werden. Wir hatten ja schon das Gerücht gehört, dass das iPad auf den A18 gehen soll. Das hat er hier nochmal wiederholt. Das hat sich nicht geändert. Was er aber konkretisiert hat, das ist der Erscheinungstermin. Und da hat er jetzt gesagt, innerhalb des ersten Halbjahres soll das kommen. Er sagte explizit noch dazu, es könnte auch noch bis Mai dauern. Ja, gut. Ne? Also zu WWDC wird es wahrscheinlich nicht kommen. Und das wäre nicht so das Klientel, wo sie das iPad jetzt spec-bumpen und das vorstellen. Da ist das einfach nicht richtig platziert. Und deswegen ist es naheliegend. Ne? Wir haben jetzt Ende März, also bleibt ja nur April oder Mai. Und ja, gut, wenn sie da im Mai das via Presseerklärung raushauen, das ist dann wahrscheinlich auch nichts Besonderes. Ja, ist zu erwarten, zumindest. Ne? Na schön. So, dann haben wir die Gerüchteküche abgehakt. So, und ja, kommen gerade noch schnell zu den Updates. Da hat es diese Woche ja tatsächlich ein wichtiges Sicherheitsupdate gegeben, was Apple über seinen Sicherheitsupdates-Mechanismus ausgerollt hat. Also nicht über ein Punkt-Release, über ein normales Update, sondern eben über diese Cryptex. Ist das, glaube ich, technisch, ne? Also diese Boxen, die sie quasi auch aktualisieren können, sicher ohne ein Update zu machen, wo zum Beispiel WebKit drin ist, was sie aktualisieren können und noch einige andere Systemkomponenten. Ja, die Sachen, die in diesen Cryptexes aktualisiert werden können, die können sie dann hier über diese Sicherheitsupdates entsprechend aktualisieren. Wenn ihr da in die Versionsinfo geht oder in den Update-Checker, dann kann man das daran sehen, dass die so ein A dahinter stehen haben in Klammern. Ne? Also die aktuelle Version ist dann 3.1 in Klammern A. Ne? Und das bedeutet dann, dass ihr das installiert habt. Wenn nicht, dann gibt es da in dem Dialog den Hinweis, dass ihr ein Sicherheitsupdate installieren müsst. Dieses Mal gibt es tatsächlich einen zwingenden Neustart. Das haben sie nicht immer. Also die können die automatisch im Hintergrund aktualisieren, wenn sie kein Update benötigen. Aber dieses Mal müsst ihr ein Update, ein Reboot machen. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht mal bitte rein und aktualisiert das. Am besten sofort, denn großes Sicherheitsproblem, wie berichtet wurde, ein Zero-Day, Zero-Click, der sogar schon intensiv von der Intelligence Community ausgenutzt worden sein soll. Apple berichtete, zumindest die Presse hat aufgeschnappt, dass Apple da berichtete, dass über 50 Fälle da Apple wohl schon alleine nur bekannt gewesen sein sollen von Leuten, die damit attackiert und dann gemeldet worden sind. So, Apple hat da ja auch einen eigenen Mechanismus, der da anspringt, das muss wohl darüber aufgefallen sein. So, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das über diese Rückmeldungen reingekommen. Und viele Leute sehen das ja nicht, weil Apple da kein UI für hat, aber Apple hat ja einen vollwertigen Virenscanner im System. Das heißt also, die können schon, also sie machen das nur mit den notwendigen Sachen, sie verschwenden da keine unnötigen Ressourcen, aber sie checken schon, ob die Binaries sauber sind. Ne? Die werden ja auch mit dem Mechanismus, mit dem Check gegen den Server, wie heißt das System nochmal, was sie da machen, dass sie die annotieren, nee, nicht annotieren, sondern
Attestation.
Attestieren, genau, danke. Dieser Attestation-Mechanismus, den sie für die Binaries von Third-Party-Anbietern haben, machen und dann noch einige andere Mechanismen und dann fällt halt eben auf, wenn da irgendwelche Veränderungen auftreten und sie checken halt eben dann da Zugriffe. Und letzten Endes ist das also aufgefallen und das ist dann wohl eben wie gesagt wurde, in der Intelligence Community, also bei den Geheimdiensten, ne, wenn man das auf Deutsch übersetzt, wohl scheinbar aktiv in Verwendung gewesen. Da gab es dann einen ganzen Haufen Fälle, den sie da gleichzeitig gemeldet haben. Ja, in diesem Sinne, gerade solche Sachen, Zero Day, Zero Click und dann auch noch in der freien Verwendung, in der Wildbahn, lieber mal ein Update machen. Ne? Also an der Stelle würde ich nicht lange drüber nachdenken. Na schön. So, und was haben wir noch gehabt? Ach ja, genau. 26.
Moment. Was mir gerade auffällt, ich habe gerade noch mal geguckt.
Ja.
Das ist ja wild von Apple, finde ich. Ich hatte das nämlich auf meinem Firmen-iPhone, das ist ein 16 Pro, hatte ich das schon.
Ja.
Ja, da kam das auch hoch, halt schon ein Alert, so von wegen, Sicherheitsupdate auf meinem iPad auch.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, okay, dann bin ich in meinen Software-Updates gegangen, so wie man das so kennt. Nix.
Echt?
Auf meinem iPhone 17 Pro wird nicht angezeigt, dass es ein Software-Update gibt. Muss nämlich, und das finde ich jetzt sehr UI-technisch schlecht von Apple, und deswegen wollte ich es mal gerade erwähnen, man muss nämlich, um dieses Update zu sehen, nicht über allgemeine Software-Updates gehen, sondern unter Datenschutz und Sicherheit. Dann muss man eine ganze Menge runterscrollen und dort gibt es dann irgendwann den Punkt im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen. Und da erscheint das dann. Und da habe ich auch in der Tat die Meldung 2631 in Klammern A. Und da kann ich jetzt sagen, neu starten und installieren.
Okay. Also das A bekommt man auch im Software-Update-Dialog, wenn er sagt, iOS ist auf dem neuesten Stand, dann steht das so unten drunter bei mir jetzt gerade.
Bei mir nicht.
Also zumindest diese Versionsnummer auch mit dem A dahinter.
Ja, Moment, wenn sie installiert ist.
Wenn es installiert ist, genau.
Ja, Moment, das ist ja was anderes. Dann ist er egal.
Also
das Thema ist ja, ich bin jetzt hier gerade bei mir in den Software-Updates gerade geprüft, da ist kein Software-Update. Das Ding sagt, ist alles wunderbar.
Okay, du hast noch kein Update, ja.
Und das hat mich ja gewundert, dass ich es hier nicht habe und dass ich da explizit und an eine völlig andere Stelle muss, keine Ahnung, was Apple sich dabei gedacht hat, völlig Banane, unter Datenschutz und Sicherheit gehen muss, sehr weit runter scrollen, also quasi, nee, ich muss bis ganz unten scrollen, so. Und da gibt es dann im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen. Und dann muss man noch mal warten und dann erscheint das.
Ja gut, das ist natürlich vollkommen recht. Das ist irgendwie vollkommen unlogisch, dass sie das nicht im Software-Update-Dialog drin haben, so wie sie es bei Mac haben. Da habe ich es jetzt mehrfach gesehen und da ist es im normalen Software-Update-Dialog integriert. Da ist es auch richtig positioniert. Keine Ahnung, warum sie es hier nicht gemacht haben. Ich muss allerdings auch gestehen, dass die iOS-Geräte mich durchweg alle mit einem Pop-up dazu hingewiesen haben, dass ich das doch installieren soll. Und ich habe dann einfach Reboot gedrückt und deswegen habe ich es auch drauf.
Aber
warum du das jetzt nicht so gekriegt hast, weiß ich nicht. Aber
also mein Firma-iPhone hat mich vor einer Woche benachrichtigt, glaube ich.
Ja.
Oder so. Mein iPad erst gestern oder vorgestern und mein privates iPhone gar nicht.
Ja, keine Ahnung, das kann ich dir nicht erklären gerade.
Also es scheint ja nicht zu funktionieren, das ist das, was ich sagen will. Ne? Offensichtlich scheint der Mechanismus überhaupt nicht zu funktionieren für ein Sicherheitsupdate. Was so critical ist, darf das nicht so lange dauern. Ja. Das ist viel, viel zu lange für so eine Kleinigkeit. Und dass das dann auch noch so unfassbar dilettantisch schlecht positioniert ist, geht gar nicht.
Ja.
Es gab keinen Hinweis auf meinem Gerät, gar keinen. Ne? Also ich habe jetzt aktiv danach geguckt. Es gab keine Push-Nachricht, keine Eins, kein gar nichts, ne?
Da hättest du mich jetzt wahrscheinlich auch mit erwischt. Ich hätte jetzt auch nur in den Software-Update-Dialog geguckt und gesagt, huch, scheint ja für das System nicht gekommen zu sein. Mhm. Ja, stimme ich zu. Ist natürlich vollkommen deplatziert da an der Stelle. Hm. Naja, gut. Nichtsdestotrotz, bitte macht das Update, falls es nicht als Pop-up gekommen sein sollte. So, jetzt sagen wir gerade noch mal, wo das gewesen ist, damit wir das noch mal einmal sagen können. Also Einstellungen,
da muss man da ein Stück runterscrollen und da gibt es ja dann Datenschutz und Sicherheit. Auch schon fast ganz unten. Also dann, wenn man da kurz unscrollt, in der Mitte so ziemlich.
Mhm.
Und da muss man dann ganz nach unten und da gibt es dann als drittletzten Punkt bei mir, ich weiß nicht, bei manchen ist das ein bisschen unterschiedlich, im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen. Und da muss man dann draufdrücken und da muss man dann auch nochmal bei mir zumindest eine Sekunde warten und dann kam das Update hoch.
Tatsächlich, ja.
Und dann kannst du auch auf Install und Restart drücken. Also das ist schon extrem schlecht positioniert. Also warum das nicht einfach force geupdatet wird in der Nacht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sowas müsste sofort durchgehen. Vor allem habe ich das an, das automatische Installieren. Ne? Wir reden hier über eine Woche und es ist immer noch nicht drauf, geht gar nicht.
Ja,
verstehe ich nicht. Also ich hatte ja, weil ich wusste, das Update kam auf meinem iPhone, habe ich ja dreimal in den Software-Updates geguckt regelmäßig. Ich habe gedacht, okay, ich muss warten. Es kam einfach nicht so. Und es wäre auch wahrscheinlich nie gekommen. Wahrscheinlich hat es dann wieder irgendwas aufgehangen und kommt gar nicht mehr. Und ich weiß von allein 10 Geräten, die es auch nicht haben. Also nicht bei mir, aber in der Familie so. Und das geht gar nicht für so ein Sicherheitsupdate. Also da hat Apple richtig Mist gebaut.
Ja. Da hat man den Eindruck, sie haben da irgendwie ein extra aufwendiges System gebaut, um das halt eben genau so machen zu können, wundert mich dann umso mehr, dass es nicht irgendwie konsequent dann auch wirklich im Hintergrund machen. Wobei, das war natürlich halt eben jetzt ein Sonderfall. Ne? In der Vergangenheit sind diese Art von Updates halt eben ohne Neustart ausführbar gewesen und die werden dann einfach applied. Das ist ja dann die Idee von diesen Cryptexes, dass die halt eben so als gesicherter Container ausgeliefert werden und einfach so installiert und angewendet werden können. Das ist ja nur jetzt scheinbar nicht immer der Fall, dass das geht. Und das war jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das erste Mal der Fall, dass sie einen Reboot machen mussten. Ob sie da jetzt den Kernel ausgetauscht haben oder was sie gemacht haben, weiß ich nicht. Das sieht man ja auf iOS-Basis nicht. Gut, auf macOS habe ich länger nicht geschaut nach Versionen. Aber könnte sein, dass sie da entweder irgendwas Tiefergreifendes tauschen mussten oder den Kernel ausgewechselt haben oder was auch immer. Weil das waren ja zwei Sicherheitslücken, die in dieser CVE 2026/2643 aufgezählt worden sind. Das eine ist eine WebKit-Sicherheitslücke gewesen und das andere war Full Kernel Control, also im Kernel Privilege Escalation. Und das, ich nehme an, dass sie den Kernel austauschen mussten und zwangsweise dann einen Reboot machen müssen. Das geht einfach noch nicht anders. Ne? Naja, gut. Aber nichtsdestotrotz, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das hat jetzt dann vielleicht der ein oder andere dann noch mitgekriegt, der auch in der Situation ist. Also schaut mal bitte unter den Datenschutzeinstellungen, ob ihr das da angezeigt bekommt und ob das schon installiert worden ist, beziehungsweise schaut mal im Software-Update-Dialog, ob das A hinter der Bildnummer dahinter steht, also nicht der Bildnummer, der Versionsnummer dahinter steht, und dann ist es schon installiert, dann braucht das nicht suchen gehen. Na gut, ja, aber ziemliches Drama, würde ich sagen, das wurde auch in der Presse hochgekocht und ich nehme mal an, dass da jetzt auch hier BSI-Warnungen und sowas noch kommen. Also das ist halt eben so klassisches Thema, was so richtig Drama ist. Na schön. So, dann hatte ich eben schon gesagt, es gab noch von 26.4 von den Betas gab es einen Release-Candidate. Prinzipiell haben wir da schon über die meisten Themen gesprochen, was da irgendwie neu gekommen ist. Ja, in dem Release Candidate soll ein Problem mit der Display-Tastatur gelöst worden sein, was es wohl seit 26.0 gegeben haben soll, dass die unter Umständen ungenau gewesen ist. Sagt euch das irgendwas? Mir ist das ja nicht aufgefallen. Habt ihr Tastaturprobleme gehabt?
Nö.
Na gut, ich auch nicht. Deswegen kann ich das nicht weiter nachvollziehen. Aber für die Leute, die da irgendwie Probleme gehabt haben.
Achso, du meinst, Moment, nee, es löst das Problem so.
Es löst das, genau. Also das soll seit 26.0 bestanden haben. Und,
also ja, vielleicht habe ich gemerkt, dass ich mich mehr vertippe, als ich dachte.
Ja, genau, also so in die Richtung scheint das zu gehen, wenn ich das richtig
aufgeschnappt habe. Das kann schon sein, ja, doch, aber ich habe das jetzt nicht direkt in Verbindung gebracht. Manchmal bin ich da auch einfach nicht so genau.
Und ja, genau, das ist genau
das Problem. Das ist ja immer schwierig, liegt das am Betriebssystem oder habe ich einfach nicht richtig getroffen? Das, also, weil Touch, ne? Bei einer richtigen Tastatur wäre das was anderes.
Genau.
Ja, vielleicht schon. Ich bin gespannt. Dann freue ich mich mal auf 26.4, mal gucken, ob das besser wird.
Ja, auf der einen Seite freuen wir uns darauf und zweitens, die Leute, die Family Sharing benutzen, gibt es tatsächlich ein Finally zu vermelden, ja, nach Jahren der Ignoranz, was die Family Sharing Bezahlsituation angeht, gibt es nämlich jetzt Bewegung. Ich erzähle mal einmal gerade die Situation, weil das haben wir hier in der Familie natürlich auch. Und zwar, wenn man jetzt hier eine Familie aufsetzt nach Apples Schema und man hat da hier jetzt irgendwie dann seine Frau und sein Kind drin und die Frau, die kauft jetzt einen Film, dann bezahle ich den immer. Das ist ja schon, seitdem wir Family Sharing haben, so gewesen, dass der Chef in der Familie, das ist der Einrichter, ne, dass derjenige ist, der alles bezahlt. So, das heißt also, meine Frau kann gar nicht entscheiden, dass sie das selber bezahlen möchte, sogar wenn sie einen Gutschein hat Obwohl ich glaube, ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Gutscheine überhaupt, weiß ich gerade nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall so, sie kann irgendwie nicht das selber bezahlen über irgendwie ein anderes Zahlungsmittel oder so, sondern das ging bisher immer nur zwangsweise auf die Familienkreditkarte. So, bei den Kindern natürlich auch, da macht das aber ja in gewisser Weise noch Sinn. Wenn du jetzt aber eben erwachsene Leute in deiner Familie mit drin hast und die wollen halt eben dann verschiedene Dinge selber bezahlen, das ist das schon irgendwie nervig. Ne? So, und da geht es ja dann zum Beispiel auch um Abos und solche Geschichten. Ne? Ja, besonders nervig. Und ja, da gibt es jetzt endlich Bewegung. Es heißt nämlich, dass Apple jetzt hier in der 26.4 in dem Release Candidate, so gerade kurz vor Ende, jetzt eine Änderung gemacht hat von diesem System. Und zwar erwachsene Teilnehmer in einer Familie sollen jetzt entscheiden können, ob das Bezahlen auf die Familienkreditkarte oder auf das eigene Zahlungsmittel gehen und sollen damit dann jetzt die Entscheidungshoheit tatsächlich bekommen. Ja, also ein echtes Finally. Ja, sehr schön. Ja, wir werden das auf jeden Fall testen, wenn es kommt. Das kann ich jetzt schon sagen. Sehr gut. Na, schön. Ja, ansonsten wüsste ich nichts weiter zu berichten über die 26.4. So ein, zwei Themen hatten wir ja schon angerissen. Aber ja, neue Siri ist nicht drin. Da warten wir immer noch drauf. Das wäre natürlich das Spannende gewesen. davon ist natürlich weit und breit nichts zu sehen und zu hören. Aber ja, wir gehen davon aus, dass es zur WWDC kommen wird. Ja. Und 26.4 kommt natürlich vorher. Wenn das jetzt Release Candidate Status hat, wird das dann wahrscheinlich nächste Woche kommen oder so. Ja, aber hat ja dann auch keinen Druck. Sehr gut. Ja, damit sind wir dann auch durch für heute, würde ich sagen. Und ja, haben wir alles erschlagen. Schreibt doch gerne Feedback, ja, via E-Mail an nerds@apfelnerds.de. Gerne auch via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Gerne auch Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Reinhören. Schaut doch auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Macht es gut, schöne Zeit. Bis dann.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Ich hoffe, es kommen noch viele neue interessante Themen bis nächste Woche. Die werden wir euch dann mitbringen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.